Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ganz gut.
Das freut mich.
Ja, die auch?
Ich bin ein bisschen abgehetzt, aber jetzt sitze ich in meiner Küche an meinem wunderbaren Esstisch.
Genau. Jetzt den ist hier ich, ankommen.
Und genau. Und es wird, heute eine entspannte Folge. Mhm. Und ich bin komplett aus dem Konzept raus. Hast du einen Tagesspruch?
Ich nicht. Also erstmal habe ich mir überlegt, wie gut eigentlich heute dieser Aufnahmetag, wir nehmen ja immer ein bisschen im Voraus auf, auch zum Thema passt. Meine Eltern haben nicht heute Hochzeitstag.
Gratulation.
Ja, richtig aus. Und das ist schon mal so ein kleiner Hint auf das, worüber wir gleich sprechen, unter anderem. Aber ich habe den Tagesspruch dabei, genau. Und der lautet, Worte gehören zu den mächtigsten Kräften, die der Mensch hat. Von Virginia Woolf. Und damit
willkommen bei Steilzeit.
Und herzlich willkommen, Pari. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Gleich zu Beginn, eine ganz kurze Frage zu deinem gesamten Namen. Wie spreche ich denn vollständig aus, deinen Vornamen?
Pari Basha.
Sehr schön. Total toll. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist.
Gerne. Ich war jung. Ich war 15 und hatte mich verliebt und war in einer Umbruchphase, wie man das mit 15 ja durchaus so ist. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und entweder wäre ich Anarchistin geworden und auf die Startbahn West gegangen, wo mein damaliger Freund war, oder ich hätte Drogen genommen, wie die anderen Freunde. Und ich habe mich für den spirituellen Weg entschieden und habe mich dann in einen anderen Mann verliebt. Und dann habe ich meditiert und Karten gelegt und was man dann so macht, wenn man die ESO-Szene entdeckt. Und bin dann Sannyasin geworden.
Was ist das geworden?
Sannyasin. Das ist ja, ihr seid einfach zu jung. Bhagwan, das war der damalige Sexguru mit den Rolls-Royce und den vielen Uhren, oder Osho auch später genannt. Das war so, es war keine Sekte, das muss ich jetzt mal schon so erwähnen, aber ich habe die Leute kennengelernt und fand die unglaublich toll. Die haben so eine Freiheit gehabt im Denken, im Leben, im Miteinandersein. Das hat mich unglaublich inspiriert und dann bin ich auch Sannyasin geworden. Bedeutet rote Kleidung, Holzkette. Ich bin damals aufs Gymnasium. Ich glaube, meine Lehrer können sich auch immer noch an mich erinnern. In roter Kleidung und einer Holzmaler. Ja, so. Und der Name ist geblieben. Der spirituelle Ansatz durchaus auch. Aber ich bin sehr bodenständig, weil das ist einfach jetzt schon 42 Jahre her.
Heute trägst du weiß.
Ja.
Das können wir erfahren. Aber Christian trägt rot.
Ja. Genau so ein Rot. Ich wollte was verkünden, du auch.
Das stimmt, ja. Das hat mich nämlich total interessiert. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob du diesen Namen erst kürzlich gewählt hast für deinen Karriereweg sozusagen oder ob der dich schon ganz lange begleitet, aber letzteres ist ja der Fall. Du hast gesagt, das Spirituelle ist so ein bisschen geblieben und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum du heute hier bist. Du bist keine Priesterin, du bist auch keine Pfarrerin oder sonstiges, aber du tust oftmals Dinge, die damit so assoziiert werden, die auch so mit Segen und so ein bisschen zusammenhängen. Was machst du in deinem Leben? Warum bist du heute hier?
Ich bin freie Rednerin und ich mache freie Trauung. Also das ist so ein bisschen das Pendant zur Kirche, wenn man jetzt nicht christlich heiraten möchte, weil man, keine Ahnung, wir hatten es jetzt gerade, aus Vietnam kommt und Polen und dann gibt es vielleicht nicht unbedingt diesen christlichen Hintergrund. Man möchte aber trotzdem ein Ritual und eine Zeremonie. Das mache ich, mache freie Trauung und ich mache Trauerfeiern. Mhm. Und das ist auch ähnlich. Also das habe ich häufiger, dass die Angehörigen dann sagen, also der hatte mit Gott mal so gar nichts am Hut, das können wir nicht machen, dem Pfarrer hinstellen. Wir möchten aber trotzdem eine Würdigung und dann mache ich das.
Super interessant. Machst du das schon immer? Oder also schon seit deiner Schulzeit? Wie bist du dazu gekommen?
Also das ist so ganz interessant, beruflich, richtig beruflich, also ich habe auch IHK-Zertifikat und so, mache ich das seit 3 Jahren. Mhm. Und also ich finde es so spannend, weil ich rede gerne und früher, ich weiß es noch, mein Vater hat mich irgendwas gefragt und ich fing an zu heulen statt zu, also ich konnte nicht wirklich gut mich ausdrücken, ich war so mit meinen ganzen Emotionen immer so überwältigt, dass ich jemals sprechen werde, auch fühle und spreche, ist eigentlich ein Ding. Ich habe häufiger am 50. Geburtstag von meinem Freund die Rede gehalten, bei meiner Schwester vor 17 Jahren die Hochzeitsrede, so mehr lustig als wissend. Aber irgendwie kann ich das.
Wie ist denn daraus so der Beruf erwachsen? Also ich habe das jetzt auch schon zweimal gemacht, aber mir ist noch nicht die Idee gekommen, ach, das könnte ich jetzt beruflich machen, auch weil ich das, weil ich Selbstständigkeit sehr bewundere und gleichzeitig auch aber denke, oh, ich finde, das ist so eine krasse Verantwortung. Wie hast du dich so dafür entschieden, dass nebenberuflich, du machst das nebenberuflich, aber du machst es sehr regelmäßig. Und ja. Wie hast du dich dazu entschieden, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, ich baue das aus, ich mache da ein Business draus, eine Marke?
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich, da kann ich von profitieren, von meinem Alter, sag ich mal, und der Lebenserfahrung. Es gibt unheimlich viele junge Redner, das bewundere ich sehr. Bei mir war es so ein Umbruch, es war Corona. Ich habe damals auch zweigleisig, ich habe ein Yoga-Studio geleitet und hatte Paris Events, ich habe Veranstaltungen, Workshops organisiert. Und das ist beides sehr in die Veränderung gegangen während Corona. Aus unterschiedlichen Gründen habe ich dann beides beendet und hatte, und das ist das zweite Mal in meinem Leben, wo ich so radikal einen Cut gemacht habe und nicht wusste, was als nächstes kommt. Und das war so ein Umbruch. Und dann sagte mein Patenkind, die gerade ein Kind geboren hatte, die Rosa, magst du nicht das Kinderwillkommensfest für Rosa machen? Und ich so, was immer das ist, aber gerne. Aber gerne. Das war so eine Art freie Taufe. Können wir das nicht im Waldschwimmbad machen? Und ich sagte, super gerne, machen wir. Wir hatten es so schön. Es war großartig. Ich habe mich dann ein bisschen mit befasst, was mache ich denn da? Weil ich möchte mir auf gar keinen Fall anmaßen, irgendwen jetzt irgendwie mit irgendeiner Religion irgendwas überzustülpen. Das liegt mir fern. Und dann habe ich die Familie gewürdigt. Und das war mir eine wirkliche Freude. Der Partner meines Patenkindes kommt aus Bosnien und die Familie kam. Und dann hat das Mädchen auch noch den Zweitnamen von der Oma. Und dann, es war großartig. Und dann kamen diese ganzen jungen Frauen in eurem Alter, so 30, wenn ich mal heirate, kann ich dich buchen. Und das war, ich war in diesem, was mache ich als nächstes? Mhm. Und beide Jobs, also meine Festanstellung, als auch das Redner-Dasein, kam beides gleichzeitig. Und ich habe mich dann für beides entschieden. Und es ist eine Verantwortung, jawohl.
Das glaube ich. Also du hast jetzt gerade Taufe schon erwähnt. Ist das auch was regelmäßig kommt oder war das so das einzige Mal? So
ich hatte danach Taufe. Noch welche. Ich habe mich fokussiert auf Hochzeiten und Trauerfeiern.
Aber das gibt's freie Taufen. Also das habe ich nämlich
Kinderwillkommensfest wird so heißt so das, genannt.
Weil Taufe Kiwi. Ja doch sehr religiös ja. besetzt ist. Mhm. Kiwi.
Ja, Kinderwillkommensfest. Okay.
Aber ist dann auch mit Wasser über dem Kopf oder?
Nee. Also wobei ich hatte die Variante. Ich habe dann ein wenig arg gespritzt. Nee, das okay. ist wirklich einfach das Kind willkommen heißen, okay. die Familie würdigen und bei freie Rede, freies Kinderwillkommensfest beinhaltet es schon, dass man einfach gemeinsam guckt, wie will man diese Zeremonie. Das kann.
Ich habe nur gefragt, weil wenn es im Waldschwimmbad stattfindet, ob da irgendwie ein Hintergedanken war, dass man dann mal mit der ganzen Family einmal ins Wasser geht und dann geht man wieder raus. Aber
findet dort tatsächlich auch statt, so etwas, ja. Okay. Habe ich schon mitgekriegt. Nee, das war jetzt einfach nur, weil die Location so schön ist.
Ja.
Jetzt muss ich da schon so ein kleines bisschen tiefer einsteigen, wenn wir schon zum Thema Rituale kurz sprechen. Du hast gesagt, bei einer Trauung, oder ich habe das dich tun sehen, wir haben uns nämlich erst vor kurzem, vor 3 Tagen, live bei unseren jeweiligen Dienstleistungen beobachten können, bei der gleichen Hochzeit. Ich mache manchmal so Hochzeitsmusikkram. Zusammen
das war toll.
Danke, ebenso. Und relativ zufällig waren wir auf der gleichen Hochzeit. Also das hat sich irgendwie so ergeben und war total schön. An der Stelle darf ich auch Grüße vom Posaunisten ausrichten. Der hat übrigens auch den Jingle für diesen Podcast komponiert. Also alles ist hier so ein bisschen verbunden. Nur wir waren noch nicht so sehr verbunden. Jetzt aber, genau. Und ich habe dich gesehen, wie du natürlich jetzt nicht irgendwie von Gott gegeben, das Ehepaar verbindest so, aber so eine Art, ja, Ritus oder sowas gibt es schon. Das sucht sich das Paar selbst aus, oder? Also wie funktioniert das? Wie knüpfst du quasi, wie schließt du den Bund der Ehe? Ist das deine Aufgabe? Fällt das manchmal ganz weg? Gibt es bei jeder Trauung?
Meinst du jetzt gerade das Ende? Die beiden haben sich ja Liebeserklärungen gemacht.
Ne? Genau, und du hast ja dann quasi
gesagt, dann sozusagen, hiermit erkläre ich sie vor Familie und Freunden zu Mann und Frau. Allein diesen Satz bespreche ich vorher. Wie möchtet ihr? Möchtet ihr zu Ehepartnern und Ehepartner genannt werden? Ich habe ja auch gleichgeschlechtliche Ehen oder zu Frau, und hiermit erkläre ich euch zu Frau und Mann, hatte ich auch schon andersrum. Also das ist schon, dieser Satz, den kennen wir alle. Und den können wir natürlich umformulieren und anpassen. Aber dieser Teil der freien Trauung hat durchaus etwas Würdigendes und auch Zeremonielles, sage ich mal.
Es gibt ja auch so, dass man irgendwie ein Tuch um die Hände bindet oder sowas. Ja. Das ist alles total individuell.
Genau.
Das besprichst du mit.
Genau. Das hätten die auch machen können. Die wollten auch keine Ringe tauschen zum Beispiel. Das hatten sie bei ihrer standesamtlichen Trauung gemacht. Passiert selten, dass die Ringe nicht nochmal getauscht werden. Mhm. Tipp, wenn ihr heiratet, ihr müsst sie nicht beim Standesamt tauschen. Ihr könnt sie bei der freien Trauung tauschen, wenn das relativ zeitnah ist. Also diesen Teil, den bespreche ich mit den beiden. Mhm.
Das hatte ich nämlich auch schon. Zweimal habe ich bisher eine Trauerrede gehalten, und das war immer für Freunde, habe ich auch gleich noch eine Frage dazu. Und bei der einen Trauung war es auch so, dass das Paar die Ringe nochmal durchs Publikum gegeben hat, dass alle nochmal das anfassen und quasi so ein bisschen aufladen damit, und dann haben die nochmal die Ringe getauscht. Grundsätzlich, vielleicht mal wirklich von Anfang an, wie beginnt sowas? Ein Paar kommt auf dich zu und sagt, hey, trau uns bitte. Was passiert dann? Oder ist das überhaupt der Ablauf?
Also ja, die finden mich auf der Website oder durch Empfehlungen, wie das jetzt langsam so losgeht. Nach so 3 Jahren geht es dann so los, dass es über Empfehlungen passiert. Die finden mich und schreiben mir und sagen, wir hätten dich gerne, kannst du an dem Termin? Ja, ich kann an dem Termin, dann lernen wir uns kennen. Das ist ein unverbindliches Erstgespräch. Das dauert bestimmt sowas wie 1,5 bis 2 Stunden. Also auf jeden Fall.
Ist egal, wo das stattfindet, oder?
Also es findet meistens bei mir statt. Mhm. Wenn sie weiter weg sind, dann auch online. Der Vorteil, wenn es bei mir stattfindet, ist, die lernen mich gleich kennen. Also die kommen rein, weil es ist einfach solch ein Vertrauensbasis. Das ist unglaublich. Ich muss die ja schnell, in kurzer Zeit, gut kennenlernen. Und wenn die dann reinkommen und dann sehen die, wie ich dann so wohne und meine Küche und meinen unordentlichen Schreibtisch hinten in der Ecke. Und wenn die dann merken, nein, das ist nicht unseres, dann ist das auch gut so. Also dann passen wir auch nicht. Mhm. Also das ist ganz schön, wenn es bei mir zu Hause stattfindet. Und ich erkläre ihnen dann aufgrund von Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich in der Ausbildung geschildert bekommen habe, weil das ist das Großartige. In der Ausbildung kriegen wir einfach alles, was schiefgehen kann. Also so alles, inklusive Schwiegermutter, die Pusteblumen auspackt oder mit der raschelnden Aldi-Tüte. Und also so, wie gehe ich dann damit um und was bespreche ich, an was denke ich, wie sind so Zeitsegmente einzuteilen, was kann man machen. Grundsätzlich kann man alles machen, und ich gebe einfach dann Tipps. Und schicke die ja dann so auch ein bisschen mit Hausaufgaben nach Hause. Und dann sage ich, den Termin ist reserviert für eine Woche. Bucht mich oder nicht, sagt mir nur Bescheid. Und dann buchen die mich oder nicht. Meistens buchen sie mich, wenn sie dann schon mal da waren. Weil dann, die gucken ja vorher, wer ist das? Klar. Die gucken auf Insta, und das kriegt man ja dann schon so ein Gefühl. Ja, dann gibt es einen Vertrag und eine Anzahlung. Dann ist der Termin reserviert. Das ist ja meistens ein Jahr später. Die Planung ist ja doch weit voraus. Wobei, ich habe jetzt auch schon Anfragen gehabt, die sind dann in 4 Monaten und so. Also gibt's schon.
Also
auch.
Bei dem Paar, wo wir jetzt am Samstag zusammen waren, das war sehr weit im Voraus.
Ja, über ein Jahr.
Über ein Jahr, das fand ich schon krass.
Ja. Ja. Ja, die kannten noch mal einen Kater, der mittlerweile nicht mehr lebt. Also das war echt erstaunlich. Ja. Ja, und dann war es das erstmal. Und dann gibt es ein Zweitgespräch. Das ist ungefähr, ich habe es immer ganz gerne, so 4 Wochen vor der Hochzeit. Und das ist länger. Also da frage ich dann aus. Wir gehen dann als erstes den Ablauf durch, wie der gewünscht wäre, welche Lieder. Und ich schreibe den auch mit und schicke den dann auch nach Hause. Und dann gibt es sozusagen To-Dos. Du hast es, glaube ich, auch gesehen.
Ja.
Ich bin da sehr im Detail, weil das hilft. Das hilft allen, dass man einfach weiß, woran man ist. Und man vergisst dann die einfachsten Dinge, die dann plötzlich vor Ort so wichtig sind. Ja, und dann frage ich die Löcher in den Bauch und dann schreibe ich die Rede. Mach Kontakt mit den Trauzeugen, wenn es welche gibt. Das finde ich auch immer ganz schön. Und
so. Das klingt so, als würdest du so in einer Stunde dann die Rede schreiben. Als würde dir das sehr lang von der Hand gehen. Wie läuft denn dieser Schreibprozess dann?
Oh mein Gott.
Wie viele Notizen hast du denn? Also, berufsbedingt weiß ich ja manchmal, wie es läuft, wenn man Sachen mitschreiben muss, die gesagt werden und das dann in den Text packen und so. Also ich stelle mir vor, bei einem Paar, je nachdem, wie lange die zusammen sind, ne, was du so an Sachen erlebt hast.
Ich schüttel gerade mit
geschlossenen Augen. Ich wollte gerade sagen, für diejenigen, die wirklich nur hören, also die Folge kann man nur hören, es wurde hier sehr lange die Augen zu und Kopf geschüttelt. Sanft. Also das ist sanft.
Ja, es gibt Techniken, die ich gelernt habe, die ich auch kann. Es gibt Fortbildungen, die ich danach auch noch gemacht habe, die super gut sind. Und es gibt eine Pari, die einfach unendlich viel alles immer mitschreibt. Ich schreibe alles mit. Ich habe immer Sorge, mir entgeht was. Also so ein Wort oder so ein Satz. Mhm. Ja, ich habe dann so meine Einkaufsliste. Im großen Idealfall habe ich sie gut aufgeteilt, damit ich dann besser übertragen kann, wenn ich die Rede schreibe. Ich schreibe immens viel mit.
Ist ja auch eigentlich sinnvoll, ne? Also ich finde, so eine Rede lebt auch total oft von Zitaten, um auch wiederzugeben, wie fühlt sich der Partner in bestimmten Situationen mit dem anderen. Das ist nochmal eine andere Wertschätzung, finde ich, wenn das die Traurednerin oder der Trauredner sagt, XY hat über dich gesagt das. Und ich finde, das ist dann immer nochmal sehr schön. Und es ist ja auch nicht immer so, dass die Partner selber noch was während der Trauung sagen. Deswegen verstehe ich schon, dass es wichtig ist, dass du auch manchmal die Worte hast für die beiden.
Und ich schreibe ja auch, also es gibt ja so Fragen, das sage ich auch immer am Anfang, wenn ich mit den Paaren rede. Es gibt, ich frage die dann was und sage, wenn ihr nicht wollt, dass ich darüber spreche, dann sagt mir das. Mhm. Ich muss es nur jetzt wissen. Das ist so ein bisschen wie so ein kleines Coaching-Beichtgespräch. Ich verrate es niemandem. Dann mache ich eine dicke Klammer drumherum, aber dann weiß ich, okay. Gibt es Situationen, habt ihr schon schwierige Situationen gemeistert und da gibt es manchmal Stories und das schreibe ich mir auf, einfach so für mich, ne, dass ich mich dann da gut wieder erinnern kann und anknüpfen kann, weil ich kann mich nicht so ganz so gut an Dinge erinnern, ich muss alles aufschreiben.
Check ich, total.
Fühl ich.
Ich fühle es auch.
Termine ausmachen, direkt bevor du irgendein Datum sagst, irgendeine Zahl, ich brauche einen Zettel, ich muss es aufschreiben können. Oder fürs Gefühl.
Mein Sohn sagt immer, falls ich jemals an Demenz erkranke, er wird es nicht merken. Das ist seine größte Sorge. Nicht wahr.
Oh Mann. Aber andererseits ist es ja auch was ganz Gutes.
Ja.
Oh Mann. Du hast dann quasi die Rede. Wie lange feilst du an sowas? Also ist es auch so, dass du irgendwie am Tag der Trauung nochmal morgens aufwachst und dir denkst, nee, ich muss nochmal umstellen. Oder bist du so eine Woche vorher, ist das...
Also ich bin nicht die Last-Minute-Nummer, das schaffe ich nervlich nicht, erstens. Und zweitens ist es so, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber ich gehe so schwanger. Mhm. Also, ich habe sie gerne eine Woche vorher fertig, so fertig. Und dann bedeutet auch nochmal so, ich schreibe die meistens in einem Fluss runter, weil ich bin so jemand, Reden und Denken läuft gleichzeitig und Schreiben und Denken auch. Und dann muss ich die in eine Form packen, dass ich so gut als möglich frei reden kann. Mhm. Das heißt, ich muss ja den ganzen Wörter wieder rausschmeißen. Aber ich brauche sie erstmal, damit ich irgendwie so dieses Bild so für mich habe. Und dann formatiere ich das auch entsprechend, was ein super Prozess ist. Den mache ich meistens 2 Tage vorher. Mhm. Diese ganze Formatierung, wann ich was und Zitate so. Und du hast es ja mitgekriegt, ich habe versucht, so viel wie möglich frei zu sprechen und hatte meine Stichpunkte und musste dann nur noch einen Blick und... Ist mir gut gelungen, oder?
Total. Also ich finde generell, freie Trauung ist super besonders, finde ich, muss man sich total drauf einlassen. Ist, glaube ich, auch eine totale Generationensache teilweise. Ist, glaube ich, auch noch nicht so ein Ding, was es so unfassbar lange gibt, was sich so gut etabliert hat. Ich glaube, das erste Mal, dass ich auf einer freien Trauung war, war vor 3 oder 4 Jahren sowas. Mhm. Ist schon... Aber ich finde das eine coole Alternative. Ich glaube, du kannst auch zum Beispiel gar nicht heiraten kirchlich, wenn... Wie ist es nochmal bei den Katholiken... müssen beide in der Kirche sein zumindest und einer muss katholisch sein, oder?
Es gibt noch irgendwie so die Ausnahme, dass, also es ist, wenn du jetzt quasi Katholik und Protestant zusammen, dann muss quasi zugesichert werden, dass die Kinder auch katholisch erzogen werden, wie auch immer das sein soll. Weiß auch nicht, ob das überhaupt noch so ist.
Krass, okay.
Nee, also es ist, ich glaube, wenn ein Teil des Ehepaars noch irgendwie in der Kirche ist, geht es mit viel, also bei Katholiken glaube ich auch noch, wenn du mit viel Augen zukneifen, wenn du einen richtigen einen richtigen Pfarrer kriegst.
Ja, das ist schon anders.
Also ich darf es nicht mehr. Ich habe den Brief vom Bistum gekriegt, wo drin steht.
Was? Ach, das frag ich jetzt mal. Du warst katholisch.
Krass. Ich bin katholisch.
Ich war auch katholisch.
Und dann, okay. Und dann tritt man aus, dann kriegt man den bösen Brief vom Bistum, wo dann drin steht, was man alles nicht mehr darf. Unter anderem kirchlich heiraten.
Taufpate. Kirchlicher Taufpate
werden. Ja. Mhm. Stimmt.
Ja. In geweihter Erde begraben werden. Nee. Ich glaube mittlerweile machen sie da auch keinen Hehl mehr draus.
Mhm. Okay, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar hast du vorhin gesagt, die Leute kommen zu dir und entscheiden dann relativ schnell, also ist ja ganz normal, ob man merkt, okay, passt das oder nicht. Ist es bei dir manchmal auch so, dass du merkst, das wird nichts mit dem Paar? Also das passt einfach nicht oder du kannst es dir nicht vorstellen?
Hatte ich einmal so deutlich, dass ich einfach nur gebetet habe, dass sie mir absagen.
Haben sie dann auch?
Haben sie.
Okay, das heißt...
Das waren die, wo ich zu dir gesagt habe, oh, ich habe hier jemanden, die suchen Live-Musik.
Kannst du dich erinnern? Okay. Mhm. Ja. Okay, und das hat nicht geklappt.
Und das hat einfach nicht gepasst. Und das ist wirklich ein Grund, warum ich meine Marke entwickelt habe, damit man eigentlich mehr oder weniger gleich sagt, okay, was hatten die für Farben, was machten die da, will ich nicht. Und dann, das ist dann auch genau richtig. Es gibt unendlich viele freie Redner und Rednerinnen, also dann ist ein anderer passend oder ein anderer.
Okay. Deine Marke. Braucht man sowas als freie Rednerin? Also natürlich, wenn man irgendwie ein Business hochzieht oder so, ist es wahrscheinlich schon auch gut, irgendwie einprägsam zu sein und da zu sein und eine Präsenz zu haben, auch auf Social Media und so weiter. Wie baut man das auf? Du hast ja auch schon erwähnt, du hast Kurse gemacht, du hast Weiterbildungen, Fortbildungen gemacht, Ausbildungen auch richtig. Ich nehme an, das ist ein IHK-Kurs.
Genau.
Kannst du dazu noch was sagen?
Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur freien Rednerin mit IHK-Zertifikat. Und die Marke habe ich erst entwickelt nach einem Jahr sozusagen unterwegs sein. Ich wollte erst mal ein bisschen Strecke machen und rausfinden, wer bin ich als Rednerin. Ich finde, als Rednerin brauchst du das. Es gibt nämlich unglaublich viele. Und jetzt speziell jetzt bei Hochzeiten, man geht noch auf Webseiten und findet Rednerinnen mit einer Schreibfeder, mit einem zarten, das sind einfach so zarten Gemälden und ich weiß nicht was, Einhörnern oder so. Also es gibt einfach so einen Trend, so eine Zartheit und Romantik.
Eukalyptus.
Ganz eher. Und das bin ich nicht. Also erstens und zweitens vermeide ich, dass Menschen zu mir kommen, wo ich merke, oh Gott, die passen nicht zu mir, ich nicht zu ihnen. Es kommen Leute zu mir, die wollen mich. Und das nur, weil sie ein bisschen Insta geguckt haben und die Art und Weise, wie ich mich präsentiere, was ich sage, wie ich rede, gefällt denen. Und dann stimmt's auch. Das ist schon hilfreich, weil es gibt wirklich unendlich viele unterschiedliche Redner und Rednerinnen. Mhm.
Du hast jetzt, also das finde ich ganz charmant, dein Namen logischerweise ist deine Marke. Und das P vorne hat so ein Herz. Das finde ich total charmant. Ist das auch deine Handschrift?
Das ist meine Handschrift.
Krass, ja, ja. Okay, das ist natürlich richtig cool.
Das ist meine Handschrift, das mit dem Herz. Ich meine, da hat Heike, das ist meine Ausbilderin, die das Markenseminar gemacht hat, so ein bisschen, also Herz und Feder, das sind so Symbole, die sind so ein bisschen abgedroschen. Ich glaube, bei mir hat sie noch ein Auge zugedrückt, weil es einfach Teil meines Namens
ist. Genau, und es ist relativ abstrakt, finde ich. Also ja. Es ist sehr, sehr schön geworden.
Im Notfall immer sagen, du schreibst das P immer so.
Ja.
Groß, genau. Schwungvoll, zufälligerweise genau. Herz.
Ich habe zwei Gastfragen mitgebracht. Aus dem Publikum sozusagen.
Ach so.
Genau.
Jetzt war ich verwirrt.
Genau, es gibt kein passendes Knöpfchen, es gibt kein Segment dazu. Also die eine ist, was machst du, wenn es über das Paar nichts zu sagen gibt? Ist das real, eine reale Herausforderung?
Ich hatte das einmal, das war wirklich interessant.
Oder man kann es auch nur einen hypothetischen Fall, was würde man in dem Fall machen?
Also ich finde immer was. Ich finde immer was und auch durchs Nichtsagen. Also ich hatte mal für eine Kollegin übernommen, die ist ausgefallen krankheitsbedingt, so einigermaßen zeitnah noch. Die kamen zu mir, wussten gar nicht, wer ich bin und die kamen zur Tür rein und ich habe so ein bisschen Smalltalk und leicht und so und er hat kein Wort gesagt. Kurze Hosen, ziemlich locker, saß auf dem Sofa und dann habe ich so ihn immer mal kein Wort. Krass, okay. Und dann habe ich so gesagt, was er denn von Beruf ist. Was ich eigentlich nie frage, interessiert mich nur peripher, muss ich sagen. Ich bin eher so am Fühlen, was ist das, was habe ich so vor mir. Er würde bei der Polizei arbeiten und weiter möchte er nicht drüber reden. Das wüsste niemand, auch seine Frau nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, so ups. Also da war ein antrainiertes, du fühlst hier bei mir mal gar nichts und ich sag auch nichts. Es war echt abgefahren. Dann kam da noch was. Also dann kam dann die Frage irgendwann, ich arbeite mit dem, was ich kriege. Mhm. Das war wirklich herausfordernd. Und dann habe ich dann irgendwann ihn gefragt, was hat sie denn in dein Leben gebracht? Und dann guckt er mich an und sagt, Heimat. Und dann fing ich echt an zu heulen. Also dann so. Und damit habe ich schon ganz viel. Damit kann ich so viel machen. Habe ich auch.
Cool.
Ja. Das ist jetzt aber so ein Fall, wo ein Teil quasi sehr verschließt. Es gibt doch mit Sicherheit auch welche, wo beide
Teile. Habe ich wirklich nicht so oft. Okay. Da würde ich mich dann auch fragen, ob das vielleicht auch gar nicht Leute, das sind wahrscheinlich die Leute, die sowieso schon keine freie Trauung machen würden.
Ja, oder auch nicht zu mir kommen. Die kommen nicht zu mir.
Ja. Die gehen vielleicht zu den Eukalyptus.
Ja, bei mir wird gefühlt und es ist auch eher direkt und klar und das ist einem entweder too much, dann kommt man nicht, oder man will das.
Okay, und die zweite Frage. ist natürlich irgendwie not your place to decide, aber hattest du schon mal den Fall, dass du dir gedacht hast, das hält nicht zwischen denen?
Ja.
Es sind Publikumsfragen.
Ja, das hatte ich einmal. Und,
also kann man natürlich nichts machen, ne?
Ich habe das dann und dann fühle ich da so rein und dann entscheide ich mich, dass ich diesen Gedanken loslasse. Und das ist auch ein Stück weit Teil meiner Marke, dass ich, so gut es mir überhaupt nur möglich ist, nicht urteile.
Ich finde, das hat starke Yoga-Anklänge, dass man den Gedanken sieht und ihn nicht beurteilt, sondern ziehen lässt.
Oder? Und ich beurteile natürlich. Also wer sagt, ich urteile nicht, ist
klar.
Aber muss ich ganz klar sagen, da urteile ich jetzt, das ist gelogen, weil das tun wir einfach automatisch. Ja. Ne? Aber das wirklich zu entdecken und zu merken und dann sagen, gut, habe ich jetzt gesehen, lasse ich los, ich gehe für die Liebe und ich gehe dafür, was da jetzt ist.
Okay.
Gastfragen.
Ja, mir wurde das nahegelegt, als ich gesagt habe, wer zu Gast ist. Dann wurden die an mich rangetragen.
Ja, stimmt. Gedacht, das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit, weil eigentlich wollen wir ja nicht. Also natürlich sprechen wir immer mal aus, wer jetzt so als nächstes eingeladen ist, wer kommt.
Genau, das war relativ zeitnah.
Ich habe jetzt nämlich gerade so ein bisschen überlegt, weil es ist ja nochmal eine Chance, wir haben ja eine E-Mail, die kann man uns mal Fragen stellen und.
Naja, also wer bei uns im Verein ist, kriegt ja regelmäßig ein Newsletter und da ist schon am Anfang des Monats klar, wer ist in den nächsten zwei Folgen. Dann kann man theoretisch auch, wenn es zeitlich passt, noch eine Frage stellen.
Den Newsletter muss ich noch abonnieren.
Ja.
Dann muss man in den Verein eintreten.
Genau,
aber okay, mache ich auch.
Fantastisch. Du wolltest, glaube ich, was fragen, oder?
Ich wollte fragen, ob wir das tatsächlich so einführen und hier so Postfach und stellen die Fragen an die nächste Gästin, aber dann müssen wir ja
alles. Das würde ich ganz spontan, also bin ich total offen dafür.
Okay.
Jetzt haben wir ganz viel über Heiraten geredet und über Trauung. Du hast vorhin auch erwähnt, du bist auch Trauerrednerin. Ja. Da kann man ja jetzt nicht ein Jahr im Voraus, in der Regel, außer es geht um irgendeine absehbare Krankheit oder sowas. Da muss man ja relativ spontan, oder da ist die Arbeit wahrscheinlich komplett anders, oder? So vom. Und auch der Umgang mit den Menschen, wie läuft das in der Regel?
Also da gibt es jetzt nicht unbedingt ein Kennenlerngespräch. Hm. Da gibt es dann ein Telefonat und dann hört man schon so, passt man oder nicht. Also in der Regel ist das Telefonat dann schon wir machen jetzt einen Termin aus. Die Angehörigen sind ja auch in einer unglaublichen Extremsituation. Die sind einfach dankbar, den nächsten Schritt zu gehen und da das Gespräch jetzt zu führen. Ob das jetzt Pfarrer ist, Pfarrerin oder freie Rednerin.
Das muss ja auch relativ schnell dann passieren.
Relativ, ja. Wobei ich das jetzt ein paar Mal gehabt habe, dass sie sagen, wir möchten gerne Sie als Rednerin, wann können Sie denn? Und dann habe ich gesagt, in 3 Wochen Montag. Ja, okay, das passt, weil da kommen auch noch Verwandte aus sonst woher angereist. Also ganz so schnell geht es häufig nicht, gerade wenn es eine Urnenbestattung ist.
Du musst ja auch dich, also nicht immer bestimmt, aber oftmals ist es ja sicher ein ganzes langes Menschenleben, was du in eine Rede packen musst, auf eine Art.
Ja, in 12 Minuten.
12 Minuten?
Ja.
Ist das so der Regelsatz? Oder
also in Rüsselsheim haben wir die Halle in der Regel 30 Minuten. Inklusive drei Lieder, die gespielt werden, einer Begrüßung und Rede und vielleicht ja noch ein Wortbeitrag.
Das ist immer bei Beisetzungen?
Nee. Oder? Ja, wobei in Frankfurt gibt es Slots von 15 Minuten.
Okay.
Das möchte ich nicht.
Mhm. Okay. Also ich finde 12 Minuten, das ist schon...
Ja.
Schon krass, ja.
Ja.
Das ist schon wenig.
Wir gucken das aber auch mal, also auch da in der Beratung mit den Liedern, ne? Dann gucke ich auch immer, dann sagen wir, oh, vielleicht können wir 2 Minuten eher das Lied schon mal starten, wenn die Leute da sind. Also ich mache da auch den Ablauf, wie können wir diese Zeremonie gestalten. Rede dann auch mit dem Bestatter, bin vor Ort zeitig. Also es ist schlussendlich auch eine Zeremonie mit einem Anfang und einem Ende. Und wenn man da ausblenden kann an der einen Stelle, dann kriegen wir das zeitlich hin. Aber es ist wirklich wünschenswert, es einzuhalten, weil manchmal ist um 14 Uhr eine Trauerfeier und die nächste um 15. Und dann muss der Bestatter wegräumen und neu aufbauen, der nächste Bestatter vielleicht.
Das ist ja insgesamt trotzdem wahrscheinlich eine komplett andere Arbeit, weil im Gegensatz zu den Paaren kennst du den Menschen nicht, der gegangen ist, über den du sprichst. Nur über durch die anderen Leute, mit denen du redest, oder?
Ja, aber ich kriege wirklich ein Bild. Also ich kriege wirklich ein Gefühl. Und im Idealfall spreche ich nicht nur mit einem Angehörigen. Also ich gucke immer das nochmal. Also wenn ich jetzt die Witwe habe und es gibt Enkel, sage ich, kann vielleicht die Enkelin mitkommen, dann kriege ich nochmal so einen anderen Aspekt rein. Ich hatte auch schon online mit 5. Da waren 9 Geschwister und 5 waren in diesem Online mit. Das war wirklich arg herausfordernd, aber spannend, weil ich... Das sind so Puzzleteile und ich kriege dann ein Gefühl für den Menschen, der da gerade gegangen ist. Mhm. Ja.
Meine Omi ist auch frei, sagt man dann freie Bestattung? Nee, wie heißt das? Trauerrede.
Also freie Trauerrede. Freie Bestattung, das
ist auch interessant. Also da stand kein Pfarrer, sondern auch ein Trauerredner vorne und der war auch vorher im Gespräch mit meinen Eltern und mit mir, ich war dabei und... ich hatte dann auch nochmal die Möglichkeit, was zu sagen. Also das gab es irgendwie auch als Angehörige. Das war so wirklich so die erste Begegnung in meinem direkten Umfeld mit jemandem, der das gemacht hat. Und ich fand das total cool. Das war auch sehr, sehr, also ich war sehr beeindruckt, wie dieser Mensch das Leben von einer Person einfangen konnte, die er überhaupt nicht kannte. Und für mich war auch super spannend, in dem Gespräch zu sehen, was meine Eltern sagen über die Person. Was ich noch teilweise noch nie gehört habe von denen so. Also ich stelle mir vor, ich war jetzt natürlich direkte Angehörige, aber für dich als Trauerrednerin ist das ja bestimmt auch sehr ergreifend teilweise.
Ja.
Wie bleibt man da professionell? Oder ist es auch okay zu zeigen, dass man ein Mensch ist?
Also ich finde, es ist wirklich okay zu zeigen, dass man ein Mensch ist. Wenn ich weiterreden kann, ist natürlich hilfreich, was ich kann. Meistens findet der berührte Prozess vorher statt. Also ich hatte jetzt eine Frau, mein Jahrgang, Knochenkrebs gestorben. Und das hat mich schon gekriegt, weil es einfach mein Jahrgang ist. Jahrgang 66, wo ich dachte so, hups, ja. Also das hat mich gekriegt. Ich kann das, sage ich jetzt mal so.
Ist das bei Trauungen ähnlich, dass du da auch oft irgendwie emotional angefasst bist oder...
Ich war es jetzt am Samstag, aber einen Moment, ich habe es, glaube ich, auch gesagt. Da habe ich auch gesagt, so, jetzt kommen mir die Tränen. Und ich habe da immer mein Wasser stehen und auch in der Regel ein kleines Glas gerne, weil dann kann ich mir den Moment nehmen, um mir einen Schluck Wasser einzuschenken. Auch eine Pause mir gönnen und allen gönnen, weil es ist eh immer ganz gut, das alles ein bisschen langsamer zu machen. Und dann geht's weiter.
Ja. Was machst du lieber? Also, wenn man das so sagen kann. Findest du, oder was findest du spannender, in der Arbeit, Trauer oder Trauer?
Trauer. Mache ich auch lieber.
Woran liegt das?
Ich finde es einfach so dankbar. Also die Würde eines Menschen nochmal so aufzugreifen, finde ich großartig. Weißt du, ich hatte mal eine Woche hintereinander. Ich hatte erst einen 88-jährigen Mann und dann war diese ganze berufliche Laufbahn und Steuerberater und Kanzlei. Und da gab es Hobbys. Und eine Woche später hatte ich eine Frau, 88. Und das hat mich echt gekriegt. Was hat sie denn gerne gemacht? Ja, samstags Apfelkuchen gebacken. Die hat halt diesen Rahmen gehalten von dieser ganzen Familie. Und der dann die Würdigung zu geben für eine Generation von Frauen, das ist einfach, es ist toll. Es ist wirklich toll.
Das, also, das, ich, Das war jetzt nur wenig, was du gesagt hast, aber auch das finde ich, das kriegt mich schon. Ja, das ist, ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, dass das irgendwie tiefer geht nochmal.
Hochzeiten können, das war jetzt nicht am Samstag, aber die können, ich meine, hysterisch werden. Hatte ich jetzt auch in der Form noch nicht, aber durch, ich meine.
Da sind einfach alle sehr aufgedreht, währenddessen bei Trauungen oft alles sehr.
Da ist sehr viel Dankbarkeit.
Ja, so das viel ist, Dankbarkeit. Das hätte ich mir nämlich dann auch gedacht. Das ist eigentlich der wesentlich intimere Moment. Weil wie du es auch eben schon beschrieben hast, dieses Zusammenpuzzeln, wer war das überhaupt? Die verschiedenste Perspektiven. Ja. Die Frage, die ich dann stellen wollte, als du das dann quasi, du hörst dann von deinen Eltern irgendwie Dinge über diese Person, die du noch nicht so in dem Kontext, ist es für dich hilfreicher, wenn du mit mehreren Leuten gleichzeitig dann bei so einer Vorbereitung oder wirklich nur einzeln dann puzzelst, sondern... Weil das hatte ich mir nämlich dann auch gedacht, wenn du dann nämlich auch zu diesem Moment rauslesen kannst, okay, das hat jetzt
die stutzt da was jetzt gemacht. Und so, ne? Ja. Und dann weiß ich doch gleich wieder ganz viel über den Menschen, Ja, und was auch bei Trauerfeiern, also das möchte ich auch nochmal irgendwie ein Plädoyer dafür, das kennt ihr ja wahrscheinlich, diese Lebensstationen werden ja immer gerne genannt. Mhm. Und das finde ich bei älteren Leuten, sage ich mal so ein bisschen salopp, die über die gefrorene Ostsee geflüchtet sind mit dem Leiterwagen und ihren 5 Geschwistern, auch wirklich wichtig.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen makaber, meine ich das gar nicht. Aber es gibt Leben, hatte ich jetzt auch gerade jemanden in Rüsselsheim geboren, in Rüsselsheim gestorben, im gleichen Haus. Soll ich dann sagen, da die Schule abgeschlossen, da Abitur gemacht, da diese Ausbildung? Es ist so egal. Ich finde es so egal. Mhm. Ich möchte doch lieber die Zeit nehmen und über den Menschen sprechen und daraus arbeiten, was der geliebt hat, was ihn ausgemacht hat. Und ja, hat man auch wieder Zeit gewonnen.
Richtig, richtig cool. Ich habe vorhin ja schon gesagt, also dass ich das Gefühl habe, dass das noch nicht so wahnsinnig lange ein Ding ist. Wie hoch ist denn der Konkurrenzdruck? Also wie hebt man sich irgendwie von anderen ab und wie ist auch vielleicht das Verhältnis zu anderen Trau- und TrauerrednerInnen hier in der Gegend? Mhm. Kannst du dazu?
Also ich bin Teil der Freien Redneragentur, die es gibt. Da sind über 200 Redner und mein direkter Kollege, Teil der Redneragentur, ist in Flörsheim. Mhm. Wir treffen uns, wir Hessen-Redner, Rednerinnen treffen uns am Samstag. Wir haben ein tolles Netzwerk. Ich empfinde uns überhaupt nicht als Konkurrenz. Mhm. Im Gegenteil, weil wir unterschiedlich sind. Ich habe natürlich auch noch den Vorteil für mich. Ich bin hauptberuflich 3 Tage die Woche angestellt am Arbeiten. Für mich ist das freie Rednerdasein ein Zusatz. Es ist ein Stück weit mein Hobby, meine Leidenschaft. Und wenn ich in einem Monat 3 Zeremonien habe, ist das viel. Mehr möchte ich nicht. Mhm. Ich darf und kann mir den Luxus rausnehmen, auch mit einer Rede wirklich schwanger zu gehen, in Anführungszeichen, und da wirklich mich reinzufühlen. Es gibt Redner, die machen im Sommer, ich meine, manchmal 2 Hochzeiten an einem Samstag. Würde ich jetzt nicht wollen, könnte ich mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung, aber das will ich gar nicht. Und die das hauptberuflich machen, ich glaube, das ist schon sportlich. Da musst du schon echt auftreten. Es gibt Hochzeitsmessen. Ich mag sowas nicht. Ich möchte nicht auf eine Hochzeitsmesse gehen.
Verstehe ich.
So. Man muss bei Bestattern Klinken putzen und da gibt es auch ganz viele Redner gibt es einfach. Die wollen dich natürlich auch hören. Die müssen, du musst schon richtig arbeiten, um da überall so deinen Fuß in der Tür zu haben, was für mich jetzt nicht so der Fall ist. Und da bin ich sehr dankbar.
Was hast du denn so für einen Radius? Also bist du, wenn du sagst, du bist bei einer Agentur, ist das bundesweit oder?
Also über die Agentur ist es schon eher lokal, wobei wenn die Leute mich jetzt aus Darmstadt anrufen und sagen, aber wir heiraten irgendwo in der Pfalz, 1,5 Stunden entfernt, hatte ich auch schon.
Okay.
Ist das natürlich preislich, muss man dann schauen.
Das kalkuliert man logischerweise
dann. Das muss ich dann einfach neu gucken. Ja, genau. Aber ich hatte eine Trauerfeier in Dresden letztes Jahr im Mai.
Ach krass. Das klingt eigentlich ganz nett.
Also Dresden ist ja ganz schön. Das war total schön, ja.
Aber, und das schlägt jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu der Stadt, in der wir uns irgendwie befinden. Das wollte ich fragen, das weiß ich nämlich nicht, das konnte ich auch nicht recherchieren. Kommst du aus Rüsselsheim?
Nein.
Wo kommst du her?
Was bist du für ein Gewächs? Ich bin seit, oh mein Gott, Angel, seit 11 Jahren in Rüsselsheim. 11? Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber so. 10, 11 Jahre in Rüsselsheim. Ich bin in Darmstadt geboren, in Dreieich aufgewachsen.
Ah, okay.
In Buschlag und hauptsächlich in Buschlag und dann in Sprendling. und ich habe in Frankfurt gewohnt und in Offenbach.
Also Rhein-Main.
Ja.
Okay.
Ja. Und ich bin hierher gezogen und der Deal war, nur wenn es Katze gibt, mein Mann hatte einen Hund damals, und der Deal war auch 1,5 Jahre nicht länger in dieser Stadt. Und ich habe lange gehadert hier mit der Stadt. Und ich habe sie lieb gewonnen. Es ist mein Zuhause geworden, was echt großartig ist. Das hätte ich nicht gedacht.
Das finde ich total interessant, weil 1,5 Jahre ist schon was anderes als 11 Jahre. Und wie war so der Annäherungsprozess zwischen euch?
Also der Stadt zwischen und mir und der Stadt. Also am Anfang, wie das ja mit allen Beziehungen ist, ob es jetzt mit einer Stadt ist oder mit einem Menschen, ein wenig so irgendwie mit verschränkten Armen von ich bleibe 1,5 Jahre hier und distanziert, unabhängig. Ich verliebe mich hier in dich nicht. Ich fahre nach Frankfurt, da kenne ich mich aus, das ist mein Platz und so. Ich gehe natürlich offenbar auf den Markt. Ich bin eine Marktgängerin. So, und es war ein längerer Prozess. Und tatsächlich hat Corona da auch geholfen. Das war nämlich plötzlich ein mega Dankbarsein, dass wir so ein kleines Eigenheim haben, was unseres ist. Und jobmäßig, wenn das dann alles sich verändert, wir ein Zuhause haben. Und ich glaube, es ging schon früher los, aber ab da war klar, ich bin hier zu Hause. Ich bin im Medifit, ich bin auf dem Markt, der Stadtpark ist mein Garten. Also,
schönes Bild auf jeden Fall.
Ich habe dann einfach, es ist Commitment, einlassen, entscheiden.
Das sind die Dinge, die wir hier hören möchten.
Genau.
Diese Stadt lieben.
Das finde ich aber total interessant, weil...
Ja. Diese Stadt lieben möchte ich jetzt...
Lieben ist schon ist wieder...
Ich liebe nicht die Stadt, ich bin hier zu Hause und ich liebe mein Zuhause.
Okay.
Das finde ich ein guter Unterschied, ja.
Ja.
Also die Stadt hat tolle Plätze, außer Frage, wirklich toll. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist meine Lieblingsstadt. Das kann ich jetzt nur wirklich nicht sagen. Vielleicht komme ich da nochmal hin.
manchmal macht diese Stadt ein bisschen Kopfweh. Aber ja.
Aber was du darüber gesagt hast, finde ich, war eigentlich alles sehr positiv. Du hättest ja auch schreiben können, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, hättest du auch sagen können, schwierig oder so. Aber nein, du hast geschrieben, laut, bunt und hat großartige Inseln. Zentral, das ist wohl wahr. Und tolle Menschen. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus.
Ja.
Und sobald man sich einlässt, weil ich kenne das gut, wenn du an einem Ort bist und eigentlich immer nur weg willst und dann auch wegfährst, du hast eigentlich keine Chance darauf, diese Stadt zu einem Zuhause zu machen.
So. Ja.
Also von daher interessant, dass du das mit Corona sagst, ergibt ja dann auch nur Sinn. Genau, aber du hast jetzt gerade schon über deine Orte gesprochen. Dann gehen wir da doch mal genauer drauf ein. Deine Lieblingsorte in Rüsselsheim. Du hast ganz viele genannt.
Ja, und ich habe sogar noch mal nachgelegt. Gell? Und damit fange ich an, der Waldfriedhof. Mhm. Ja. Also ich bin ja in Dreieich-Buschlag aufgewachsen und dort gibt es den wunderschönsten Friedhof. Und ich hatte auch irgendwie den einzigen Satz, den ich jemals in einem so handschriftlichen Testament, ich will unbedingt dahin, den Zettel habe ich zerrissen. Waldfriedhof finde ich schon echt einfach traumhaft. Ich kann da in der Mittagspause auch einfach mich auf eine Bank setzen. Und habt ihr mal diese Gießkannen gesehen bei dem Notausgang? Ich glaube, ich habe letztens ein Foto von gemacht. Ich liebe den Waldfriedhof.
Der ist wirklich, finde ich, auch sehr schön, sehr unterschätzter Ort. Du kannst bestimmt auch ganz viel dazu sagen. Du machst manchmal auch so Führungen, oder?
Nee, die habe ich nicht gemacht. Du warst bei einer dabei. Also ich wollte die irgendwann mal machen.
Ich wäre dabei.
Dann hat sie, ja, es ist, also das macht die Kollegin aus dem Museum, die Cordula. Und die hat den großen Vorteil, dass sie, glaube sogar promovierte Kunsthistorikerin ist. Das heißt, sie kann diese ganzen Grabmäler, die alles, was da noch mit drin steckt, warum jetzt der Stein, die Figuren, sowas, dann wunderbar. Und sie hat auch viele Biografien nach recherchiert, weil Waldfriedhof ist halt wirklich Who's Who, Rüsselsheimer Stadtgeschichte. Und vom Ort her ist es halt, es ist extrem schön, weil es ist ein Friedhof, das merkt man, aber es hat noch so einen leichten Anklang von so einem Parkfriedhof. Mhm. Und das ist genau dann dieses, man kann sich auch mal irgendwo hinsetzen und einfach nur die Stille genießen, den Wald genießen und ein bisschen schlendern. Auf dem neuen Friedhof ist es ja mehr pragmatisch.
Ja, ein bisschen anders. Also der Vibe ist ein anderer. Ja. Stimmt schon. Ich finde den an sich auch okay, so. Da sitzt ja auch die Friedhofsverwaltung. Ich weiß gar nicht, sitzt sie da noch? Das letzte Mal, als ich da war, saß da die Friedhofsverwaltung jedenfalls noch. Aber der Waldfriedhof ist schon, schon anders. Ich glaube, irgendjemand hatte den auch schon mal als Lieblingsort und haben wir schon mal
ein bisschen genau,
gesprochen. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, wer.
Weil ich glaube, diesen Teil mit irgendwie das Who is Who hatte ich nämlich auch schon. Weil irgendwie
ich habe das schon mal
gesagt. Irgendwie ja. mit, also Bürgermeister von EU, die da irgendwie gelebt haben.
Ich wollte gerade auch noch mal erzählen, das ist so eine Anekdote, dass ich irgendwie immer mit meiner Omi da war und da, dass wir da immer so Pause gemacht haben mit Milchschnitte am Grab von ihrer Mutter und dass das auch so eine Kernerinnerung ist. Der Waldfriedhof ist schon Ostpark direkt nebendran. Cooler Ort.
Ich auch gerade dann. Ludwig Dörfler, der liegt so ein bisschen versteckt, hat auch ein Ehrengrab.
Der hat eine Straße, du musst mir nochmal sagen, was der gemacht hat.
Das ist ein Bürgermeister.
Ja, mir erster, vor allem auch, bitte.
Ludwig Dörfler, Bürgermeister nach Nachkriegszeit. Spannende Person, hat eine Straße, die aber sehr klein ist und keiner kennt.
Ludwig Dörfler Allee.
Ja.
Allee hat er.
Ja.
Das ist eine kleine Allee. Ja.
Aber da sind gar keine Bäume.
Steht überhaupt kein Baum mehr. Und eigentlich immer noch das spannendste Grab von Inge Beesken.
Ja, darüber haben wir auf jeden Fall schon gesprochen.
Das, genau.
Die noch nicht gefüllten Gräber.
Gefüllten Gräber.
Genau. Du hast auch schon den Stadtpark erwähnt, Pari. Du hast das Waldschwimmbad natürlich erwähnt. Das hat bestimmt mehrere Gründe. Mhm. Waldschwimmbad ist auch ein cooler Ort. Da habe ich auch viele Erinnerungen dran. Mein Papa ist bei der DLAG, hat oft so Wachdienst da gemacht und so. Wochenmarkt, ganz relevant. Ja. Gehst du immer nur samstags oder gehst du auch dienstags oder gehst du auch in die Stadtteilwochenmärkte?
Ich gehe nur samstags. Mhm. Dienstags arbeite ich, bin ich nicht da. Samstags.
Okay. Ich liebe den Wochenmarkt.
Ich auch.
Der ist auch wirklich sehr schön. Aber den dienstags kann ich auch empfehlen. Er ist zwar sehr, sehr klein. Und was mich sehr
über... Fisch dienstags.
Ja, stimmt. Genau, den gibt es nämlich samstags nicht. Nicht, dass mich das so sehr tangieren würde, aber... Mhm. Als ich noch Fisch gegessen habe, war das dienstags in der Redaktion mittagspausemäßig auf jeden Fall ein Hotspot. was mich sehr gewundert hat bei deinen Orten, Eisdiele Innenstadt.
Ja.
Die geschichtsträchtige Eisdiele.
Ja.
Erzähl mal, warum.
Das ist so ein Ritual mit meinem Mann. Wir essen einfach total gerne Eis.
Was ist deine Lieblingssorte?
Oh, meine Lieblingssorte. Joghurt, Maracuja, Snickers und Dark Chocolate.
Auch alle drei zusammen im Zweifel. Oh, das ist eine wilde Kombi. Oh, krass. Erdnuss und Joghurt. Oh, das ist schon, das muss man wollen.
Ich bin gerade eher so von dem Fruchtigen dann runter zu dem Schokoladigen arbeiten. Das ist...
Gut, ich hasse halt Erdnuss, von daher, deswegen gefällt es für mich raus. Aber,
Das ist so besonders im Sommer, weil da sehen wir uns ja nicht so häufig. Wenn er dann abends von der Arbeit nach Hause kommt und bevor er in seine Buchhaltung geht, gehen wir oft einfach dann noch ein Eis essen. Also das ist auch da wieder einfach eine persönliche, menschliche Verbindung mit dem
Ort. Das finde ich auch total wichtig, so ein Ritual zu haben. Auch so eben so Wochenmarkt und wie auch
immer. Ich nehme halt gleich 7 Kilo zu, dann immer, aber egal.
Anderes Thema. Egal. Eis ist Eis. Sorry, Christian, du hast Luft geholt.
Hab ich Luft geholt?
Ja.
Wochenmarkt finde ich super. Eisdiele,
Ich finde ja, die beste, man könnte sicherlich auch mal drüber sprechen, welche die beste Eisdiele hier in Rüsselsheim ist.
Puh.
Gibt wie viel? 3?
Nee.
Es gibt viele.
Was ist denn viele?
Mehr als 3.
Wo sind die?
Also mit den Stadtteilen oder eher so?
Nee, Rüsselsheim
Stadt. Ach so, ja, okay. Also ich hätte jetzt auch noch zum Beispiel natürlich die, also in Bauschheim gibt es keine, das weiß ich. Bauschheim gibt es nur so Eisautomaten und ich gab auf jeden Fall mal eine. In Königstetten gibt es eine. In Hasloch gibt es eine im Einkaufszentrum. In Rüsselsheim Stadt gibt es eine, in der Innenstadt gibt es eine, richtig?
Es gibt das Portofino, es gibt, also in der A-Siedlung.
Genau,
es gibt
um die Ecke das, vom Krankenhaus.
Ist genau.
Es gibt im Dickenbusch EKZ, die ist auch gut, weil das war immer nach der Schule oder während der, während der Pause, ich wollte nicht sagen während der Schule, dass man da dann noch irgendwie hinten schnell hingedüst ist.
Ich glaube, in den Dickenbusch EKZs gibt es in beiden Eisdiele.
Ja.
Aber das stimmt natürlich, also innerstädtisch ist es wirklich nur die. Aber ich würde sagen, Portofino ist schon auch sehr gut. Aber ich bin, und jetzt muss ich leider, also ich finde, das Eis ist so teuer geworden überall.
Ja.
Muss ich mal kurz ranten. Also zu meiner Zeit hat
50 Pfennig.
Hat die Kugel noch? Ist doch so, oder?
Ja.
Also ich erinnere mich schon noch an 80 Pfennig oder sowas.
Das ist die eine der schönsten Schulheimwegsgeschichten, die ich hatte. Noch Grundschulzeit, Hasengrundschule. Und ich laufe mit einem Kumpel gerade von der Schule nach Hause. Und was finden wir im Gebüsch?
Geld.
Oh, das
zwei,
ist toll.
2 5-Euro-Scheine. Und dann denken wir natürlich verantwortungsbewusst, das ist natürlich, haben es gefunden, laufen 5 Meter weiter, ist Portofino erstmal bei einem großen Eisbecher ist da hingehockt.
Aber sehr verantwortungsbewusst.
Ja, wir hatten kurz überlegt.
Wo hätte man das auch hinlegen?
Wollen wir es zum Fundbüro
bringen? Also bei 500 Euro hätte ich mir das überlegt, aber nee, ich glaube auch 2 5-Euro-Scheine.
Aber es war das schönste Heimweg überhaupt. Oh. Weil wenn Portofino oder wenn immer mal so aus eigenem Taschengeld, dann war halt immer nur ein kleiner Becher oder Waffel. Aber mit 5 Euro konntest du einen ganzen riesigen Frukantbecher oder
irgendwas holen. Früher, ja. Jetzt für 5 Euro kriegst du kein Spaghetti-Eis mehr, glaube ich.
Für 5 Euro kriegst du heute wahrscheinlich 2 Kugeln.
Ja, ja. Na, ja. Mit 3 wird schon schwierig. Ja, mit Sahne. 2 mit Sahne.
2 mit Sahne. Vielleicht diese weißen Schokostreusel, die nehme ich manchmal.
Oh mein Gott, die liebe ich auch.
Wir machen jetzt mal kurz Pause und gehen Eis essen und dann.
Genau, kurze Unterbrechung. Aber ganz kurzer Realitätscheck. Beim Spaghetti-Eis, findet ihr die gefrorene Sahne gut oder nicht?
Ja.
Ich esse kein Spaghetti-Eis.
Okay, du bist raus. Aber ja, ich finde die nämlich auch gut. Ja. Ich kann das nämlich nicht nachvollziehen. Das ist so, ich kann es gar nicht sagen.
Es ist einmal für dieses Einstechen und dann.
Ich habe richtig Bock jetzt.
Die noch so ein bisschen, also manchmal, wenn irgendwie relativ frisch aufgesprüht ist, nur die oberste Schicht gefroren ist, dann hast du so ein, ja, als wäre so warm, aber ist er eigentlich nicht, aber es ist. Täusch, ist super. Ja,
gut, das ist gut zu wissen, dass wir weiter diesen Podcast machen können. Ja. Anders hätte das jetzt
wir
nicht
gehen
funktioniert
jetzt,
mehr.
Du, wenn ich jetzt hier irgendwas gegen Eisbecher gesagt hätte, genau. Dürfte ich nicht mehr auf die Arbeit gehen.
Nicht geklappt. Aber jetzt haben wir so viel über so kleine Köstlichkeiten gesprochen. Lass uns doch einen von deinen 2 Drinks probieren.
Machen wir.
Der eine davon ist sogar ein Shot.
Ja, aber den probieren wir nicht zuerst.
Okay, oh, es gibt
eine erst den aus dem Kühlschrank.
Alles klar. Brauchen wir da nochmal separate Gläser?
Also meins ist leer, oder?
Ich kann meins auch noch austrinken.
Es ist grün.
Es ist grün, okay, ich trinke.
Es ist grün. Ich trinke auch aus. Ich würde sagen, es ist nicht sehr viskos. Es ist kein Smoothie per se. Oder?
Frisch gemacht vor 2 Stunden.
Ja. Hast du einen Entsafter?
Ja, oder ein Slow Juicer, wohl bemerkt.
Das heißt, dass also
angeblich, keine Ahnung, das ist jetzt Sellerie, Gurke, Zitrone, Apfel.
Du bist so eine Gesunde, ne?
Nee, eben nicht. Also ja, auch. Okay. Auch, deswegen habe ich ja auch noch ein Zweitgetränk mit. Ich bin so beides. Ich meine, ich betreue auch Gesundheitskurse, also ein bisschen gesund muss ich jetzt schon mal mitbringen.
Okay,
Sellerie. Ich mache also, auch nicht viel.
Danke,
das gar nicht. Danke, das reicht.
You had me at Sellerie. Also, oh, man riecht's. Man riecht den Sellerie.
Mega gesund, Bitterstoffe, toll.
Oh, aber es riecht auch gut nach Zitrone.
Ja, habe ich extra viel rein, weil Sellerie ist ja oft so eine Sache.
Bitterstoffe, kurze Christian Petersen Gedenkminute.
Cheers.
Okay.
Das klingt jetzt trauriger, als es eigentlich ist, aber.
Es ist viel weniger schlimm, als ich dachte. Das ist eigentlich ziemlich gut. Man schmeckt den Sellerie fast gar nicht.
Naja.
Das ist so ein Hint, dann kommen die Zitronen.
Hinten dann kommt der Sellerie.
Aber ganz dezent. Die Gurke schmeckt mir, das voll geil. Wie ist der Anteil? Das
ist nur so Pari und Anteil, wenn ich es wüsste. Man nehme, wenn man habe, sagte meine Omi. Und so heißt es immer. 2 Zitronen, ein kleiner Apfel, 1/3 Salatgurke und so ein paar Gestänge Sellerie.
Also ich bin richtig begeistert.
Cool, ne?
Weißt du, mein Bezug zu Selleriesaft?
Zu Selleriesaft, okay.
Ja, kommt über Malte Zierden. Weißt du, das ist dieser auf Instagram, der mit den Tauben, der Tierschützer. Und der hat eine Weile aufgrund irgendeiner gesundheitlichen Komponente, ich erinnere mich gerade nicht mehr, was der für eine Kondition hatte, aber auf jeden Fall, es war so, er hat das getrunken, weil es ihm nicht so gut ging. Und dann hat er jeden Tag 1/2 Liter Selleriesaft oder so getrunken. Und das sah immer so, sie hat es halt dokumentiert, ne, Influencer und so, aber das sah so körperlich schmerzhaft aus, dieser Prozess des Trinkens, dass alles, was ich mir über Selleriesaft vorstellen konnte, immer so eine...
Es ist auch hart.
Und es ist auch hart. Aber in der Form ist das so total geht's nett.
Gar. Ich wollte euch jetzt nicht zu sehr quälen.
Wie oft trinkst du das?
Ich bin nicht so regelmäßig.
Mhm. Aber das finde ich voll okay. Was kann das nochmal?
Bitterstoffe, ganz toll. Und es reinigt Galle. Und generell ist so ein Reinigungseffekt. Mhm.
Ja. Ey, Wochenmarkt.
Wochenmarkt.
Direkt mal den Sellerie her.
Weißt du, was Malte Zier denn jetzt macht?
Karotte.
Karotte.
Das habe ich auch gesehen.
Weil er orange werden möchte.
Also es hat jetzt, glaube ich, keinen gesundheitlichen Aspekt mehr.
Nee, es ist einfach nur noch...
Aber Karottensaft finde ich auch nicht so toll, muss ich sagen. Ich mag Karotten, aber ich finde das in Saftform irgendwie unnatürlich. Ist auch nicht.
Ja.
Ich finde auch Tomatensaft komisch, aber das ist nochmal ein anderes Fass. Aber das finde ich richtig lecker.
Das, ist, ne?
Das könnte also, man mir als Mocktail verkaufen.
Mhm. Cool,
das müsste vielleicht nochmal durch
ein
Sieb.
Kann man auch ein bisschen schick machen, genau, ja. Durch ein Sieb.
Ja, und so. Ich, das, ich so mag ein bisschen ja Stückchen. Schischi
und so.
Ich mag auch, wie ist das bei euch so mit Stückchen im Orangensaft?
Toll.
Ab einem gewissen Grad geht's nicht mehr. Okay. Also so der letzte, wenn du wirklich so den letzten Rest in der Flasche oder so im Karton, dann merkst du schon, okay, jetzt, also wenn du drauf vorbereitet bist, dann ja. Unvorbereitet, viele Stückchen auf einmal.
Okay.
Da wird erstmal kurz.
Wo wir jetzt auch schon beim Gemüse sind und auch so ein bisschen flüssiges Gemüse, versuche ich mal eine elegante Überleitung zu deinem Spanien-Bezug.
Ja.
Ich musste mich auch so ein bisschen an Gazpacho denken.
Mhm. Stimmt.
Mhm. Die ich auch sehr liebe. Mhm. Wenn man mir das früher erzählt hat, dass ich kalte Tomaten, Paprika, Melonensuppe, also bei mir kommt auch immer Wassermelone mit rein.
Mhm. Das macht doch Franzi auch manchmal.
Mhm. Mhm. Im Sommer.
Im genau,
Gutsche. Im Gutsche. Mag ich total gerne. Ich habe mich total gewundert, dass dein zweitschönster Ort im Fragebogen weder, also dass der Frankfurt, Hamburg oder Mainz ist.
Habt und ihr nicht, habt ihr nicht nach zweitschönste Stadt gefragt?
Zweitschönster Ort.
Ach, siehst du, und ich habe Stadt.
Und dann dachte ich aber, okay, warum, wo ist Spanien und wo ist Aragon?
Aragon, ach, das ist so schön. Aragon ist im Nordspanien, also unterhalb von Andorra. Es ist so angrenzend an Katalonien. Und irgendwie ist es da einfach nur Natur. Es ist traumhaft.
Ihr habt da ein Tiny House oder irgendwie?
Wir haben da so ein altes, verfallenes Schäferhäuschen mit ein bisschen Grundstück gekauft. Und dieses Schäferhäuschen ist tatsächlich so, dass oben irgendwie die Weinkisten, die verrotteten waren und kein Dach. Und unten so ein Trog für die Schafe. Und klein, wirklich klein.
Sind da noch Schafe?
Nee, kein Schaf. Und mein Mann baut das jetzt gerade aus, wenn er nicht arbeitet im Sommer hier in Rüsselsheim.
Verrückt.
Mhm.
Und ganz den Bezug toll. Zu Spanien hattet ihr schon vorher? Oder?
Freunde von uns wohnen da.
Mhm.
Und wir sind sowieso regelmäßig dort, also in Spanien auch. Weil wir bestimmte Workshops dort besuchen und Freunde dort besuchen. Als wir das erste Mal da waren mit dem Wohnmobil, wir sind da angekommen. Und das war so ein Zuhause.
Schön. Ich finde das ganz, ganz interessant mit dem, dass man den Schritt geht und nochmal und irgendwie so eine Art, das wird wahrscheinlich eine Art Ferienhaus werden. Das wird jetzt nicht so,
genau.
Wo ihr vielleicht jetzt permanent hinzieht. Das war nicht total cool. Wir haben da neulich auch so ein bisschen hirngespinstig drüber gesprochen. Im Freundeskreis, ob man nicht vielleicht mal irgendwo ein Ferienhaus gemeinsam sich irgendwie mal überlegen sollte. Ich glaube, das ist noch ein Plan, der in den Kinderschuhen steckt. Aber ich...
ich wollte gerade sagen, die Betonung lag auf Hirngespinst, weil das
war
ein bisschen so, der Plan ist da haben. Und man träumt sehr groß.
Man muss Träume haben.
Großträume.
Ja, und nicht nur Träume haben. Also ich war auch schon einmal in einer Situation mit 6 anderen Menschen. Da haben wir auch so ein Haus am See, wir sind dem wirklich nachgegangen. Und das zu tun, ob man es dann am Ende macht, und ich bin dann diejenige, die ausgestiegen ist, weil es waren irgendwie 3 Pärchen und ich war einzige Single. Und dann habe ich so gemerkt, das fühlt sich nicht gut an, ist auch nicht zustande gekommen. Aber diesen ganzen Prozess mal durchzugehen,
total, das merke ich auch,
ist wirklich toll.
Dass das richtig beflügelnd ist und dass man sich so, also ich glaube, dass man zumindest näher an den Gedanken rankommt, okay, was will ich eigentlich vom Leben?
Ja.
Und was will ich nicht?
Ja.
Ja, genau. Okay,
dann nächsten Samstag auf dem Wochenmarkt greifen wir die Idee noch
genau,
auf.
Genau, Konzeptionstreffen. So ist es nämlich. Oh Mann. Gut. Okay. Darf ich noch so einen Schluck haben?
Ja, unbedingt.
Also ich finde das ganz
getraut.
Also I choose this over Anis Schnaps anytime. Tut mir leid, Jonathan. Aber der Sellerie ist...
Hat das auch eine schönere Farbe. In Ordnung.
Ich finde nämlich Sellerie als Gemüse ganz furchtbar.
Echt?
Also, oh, es liegt aber am Aussehen.
Oh, du kannst so toll mit Sellerie kochen.
Ich muss das raussortieren. Meine Mutter kann das bestätigen.
Sie kriegt jetzt
wenn
alles.
Wenn das in der Minestrone drin ist, dieser Schrangensellerie.
Ja, okay.
Der
ja,
muss
okay,
raus. Okay, okay. Das geht nicht. Der sieht so komisch aus. Ich bin sonst nicht so diskriminiert. So
aber nicht vom Geschmack her. Also Optik ist eher das Problem.
Geschmack finde ich, habe ich jetzt auch nochmal gemerkt. Ja. Gar nicht so schlimm. Ich finde die Optik irgendwie weird. Das ist einfach ein komisches Gemüse. Und dann finde ich, das Beißgefühl ist irgendwie auch ist irgendwie komisch. Okay. Das finde ich in Ordnung. Damit kann ich leben.
Also so ein Staudensellerie, das ist so ein Suppenfüller. Einfach so wie Kartoffel einfach rein. Dann manchmal auch einfach so sehr zerkochen lassen, dass du nicht mehr zwischen Kartoffel und Sellerie unterscheiden kannst. Aber hey.
Die Zitrone,
das viel macht Zitrone echt, drin. Ein bisschen viel vielleicht, sonst hättest du.
Nee, das finde ich, also ich finde das richtig, gerade richtig.
Ich finde trotzdem, auch wenn es nur ein Dreiviertel, nur ein Viertel, Drittel Gurke hast du gesagt, oder?
Ja, so viel Gurke nur.
Du hast auch. Faszinierend, wie viel Gurke dann doch noch rausschmecken kann. Das ist, ja.
Wie laut die Gurke ist. Hm?
Also ich finde das wirklich, das ist Offenbarung jetzt auf jeden Fall für mich. Ich möchte über den Lifehack sprechen.
Der wird mich nämlich auch interessieren.
Sag mal, was du empfiehlst und warum.
Großartig. Also der hat mir auch echt Gedanken gemacht. Der kam mir jetzt. Also ich hatte eine Zahnreinigung bei einer Dame, die ich noch nicht hatte, die meine Zähne gereinigt hat. Und die hat dann zu mir gesagt, die und die Zahnpasta, ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Und dann vor dem Zähneputzen alles ausspülen, Zahnseide, brav, macht man
vor
ja.
Vor dem Zähneputzen?
Zahnseide, alles ausspülen, dann die Zähne putzen mit der Zahnpasta und die Zahnpasta nur so ausspucken, aber nicht mehr den Mund ausspülen. Macht ja Sinn. Weil da sind ja irgendwelche Sachen in der Zahnpasta drin, die irgendwie gut sind für Zahnfleisch, Zähne. Das bleibt, ich meine, wenn wir das sofort wieder ausspucken, das ist ja alles total useless, ja? Das ist ein bisschen wie Spülung in den Haaren. Macht auch Sinn, die einen Ticken-Moment drin zu lassen. Ich meine, ist ja sonst total affig. Also ich finde, das ist eine, ich war gestern bei meiner Zahnärztin, habe ihr erzählt, dass ich das heute erzählen werde. Sie war total begeistert. Du wirst so viele Zähne retten.
Geil. Ich bin ehrlich, ich mache das schon immer so und ich werde dafür immer, aber ich mache das aus, ich bin einfach faul. Weil ich mir so dachte, oh, ich habe keinen Bock, da so einen dummen Zahnputzbecher noch dazu zu stellen. Wozu brauche ich den? Der hält nur meine Zahnbürste fest, sonst hat der keinen Sinn. Deswegen spucke ich immer nur aus, weil ich denke, okay, ich muss jetzt nicht noch extra das Wasser anmachen. Bin einfach faul. Aber
das Wasser vorher noch in den Putz. Okay,
habe ich nie gemacht, aber ich habe natürlich meinen Kopf unter den Wasserhahn.
Das kommt ja schon raus.
Gar nicht. Und so kann man das ja auch, oder mit den Händen. Man hat
also dann ist jetzt das ganze Gesicht nass. Also in meiner Familie waren Zahnputzbecher ein großes Ding schon immer. Deswegen, aber irgendwie, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Aber ich finde das voll interessant, das ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass man die Zahnseide vor dem Putzen macht. Das ist für mich fast der größere Lifehack.
Weil es ergibt ja auch Sinn. Also das habe ich jetzt so erfunden. Nein, aber gesagt, liebe Sabine Zahnärztin, wenn du das anhörst und denkst, das ist total falsch, dann ruf mich an. Aber es macht für mich ja Sinn, weil dann habe ich ja irgendwelche Brocken, muss ich ja ausspülen.
Genau, und dann sind die Zahnzwischenräume ja vorbereitet, die Zahnpasta-Wirkstoffe aufzunehmen.
Genau.
Oh. Ich habe übernächste Woche Zahnreinigung, da frage ich mal meinen Zahnarzt, ob das so okay ist. Dann kann ich zum ersten Mal auch sagen, weil ich habe wirklich seit dem letzten Termin nicht jeden Tag, aber regelmäßig Zahnseide benutzt. Bin richtig stolz.
Puh, das ist wirklich. Cheers.
Ja,
darauf kann man echt cheersen.
Darauf jetzt erstmal schön das eine Stück Sellerie, was hier nicht püriert ist, in die Zahnzwischenräume reinpacken, damit der
da Zahnarzt. Da wirkt er bestimmt auch.
Damit dein Zahnarzt sich freut und was findet.
Zahnzwischenräume.
Ich kenne es nur nicht aus. Ich denke direkt an Elmex. Elmex war immer wichtig.
Ja, da muss man das da weiß man das, ne? So einmal ist die Woche, so? Elmex geht,
Das war.
Ja.
Die, das
da steht es auch drauf.
Das was muss man dann Gesetz machen? Vor allem.
Das ist war das wie Flur, das ja. Flurzeug.
Ja.
Einmal die Woche muss man das machen. Ich habe das auch im Schrank, aber ich glaube, ich sollte das mal einmal die Woche
wirklich machen. Als kleines Kind hat man das dann immer so gegen Ende.
Ja, im Zahnputzkurs
in der Schule. Schmeckt furchtbar, dann soll man das noch im Mund behalten.
Ich finde, das schmeckt ganz toll, ehrlich gesagt. Also toll ist jetzt auch toll, vielleicht ein bisschen. Ich würde jetzt keine Eissorte
lecker L-Max
damit essen. Ja, morgen. Nee, abends L-Max? Nee, doch.
Morgens Aronal,
abends L-Max. Ja, genau. Ewe Evening. Das, ja, ja, okay. So, der Zahnpasta-Werbeblock ist auch abgehakt. Wie ist das so gesundheitstechnisch? Ergibt es Sinn, den Schnaps direkt nach dem Saft zu trinken? Ich oder finde, brauchen wir ein Schnaps bisschen Zeit?
Macht immer Sinn.
Christian nickt.
Okay. Der regt an, da können wir direkt nochmal den hier machen.
Jetzt kommen nämlich auch unsere Shotgläser zum Einsatz. Was hast du denn da? Es hat kein Etikett, das hat mir immer Etikett. Schon wieder Angst.
Es ist aus dem Hunsrück, es ist Kirsche.
Ah, das ist gut.
Das ist lecker.
Okay. Klassischer, klarer Schnaps.
Das ist immer...
Das geht immer.
Ja, es geht immer, solange man weiß, wo er herkommt.
Ja.
Schlimm sind die Flaschen, wo kein Etikett drauf ist. Danke. Und keiner kann einem sagen, wo er herkommt.
Doch, doch.
Weil das alles gut hier. Brennt dann Löcher in den Rasen.
Oh ja. Oh ja. Riecht aber mild.
Riecht doch ganz sanft.
Das ist hier Stößchen und so.
Stößchen.
Oh mein Gott.
Oh Gott.
Also schon.
Der kann was, aber trotzdem.
Er riecht mild.
Bisschen brennt. Aber bei mir hat sich schon auch alles im Gesicht zusammengezogen.
Es war ein unerwartetes Brennen.
Aber sehr schön kirschig. Mhm. Ist das so ein Ding bei euch? Also Kirschenlikör, aber der ist nicht selbstgebrannt, hast du gesagt.
Ne? Also von mir nicht.
Mhm. Aber es ist ein Produkt mit Liebe gemacht.
Ja.
Ja, okay. Das ist gut. Schnaps geht immer. Ja,
ich komme aus einer Schnaps-Familie.
Ich konnte das früher als Kind irgendwie nie so verstehen, dass man das so nach dem Essen getrunken hat.
Ja, damit der anregt, damit dann Verdauung und was alles auch stimmt. Und wenn man sich's häufig genug einredet und dann nochmal einnimmt, dann
ach so,
verdaut der es nach dem fertigen Essen muss.
Ja, so nach dem Essen Schnaps war immer. Ja.
Okay. Also ich glaube, da wird kein Habit bei mir draus. Aber ich finde, das war jetzt, meine Nase ist auch den ganzen Tag schon so ein bisschen zu von der Allergie. Das hat auf jeden Fall jetzt geholfen. Ja, sehr gut.
Wir führen es einfach auch noch am Samstag ein, dass wir zum Abschied immer noch mal einen klaren.
Ja. Ja, okay, Deal.
Oder beim Reinkommen.
Ich würde gern so für den Schnaps-Talk auch noch mal ganz kurz über eine deiner Guilty Pleasures sprechen. Du hast gesagt Arztserien. Was kannst du denn da so empfehlen? So deutsche oder auch amerikanische? Oder?
Also ich gucke ja die deutschen. Oh mein Gott. Und die letzte tolle, ich fand die wirklich toll. Ich gucke auch so die ganz klassischen ARD, ZDF-Nummer. Dr. Nice fand ich richtig toll. N-E-I-S, glaube ich.
Ist Dr. Nice ein Mann?
Ja.
Okay. Wo läuft das?
Demenz hat zugeschlagen.
Und ist der Name auch Programm? Also soll das. Ist das Wortspiel ab?
Ja, er ist nicht so nice. Aber okay. Ich bin natürlich auch totaler Bergdoktor. Ist auch immer. Sind so meine Abschaltrituale. Ist wahrscheinlich auch meine Generation. Keine Ahnung. Aber.
Okay. Ich bin gerade ein bisschen im Dr. House-Universum versackt, nämlich. Das natürlich jetzt nicht so die klassische Arztserie ist. Deswegen wollte ich ja nochmal nachfragen, was du so empfiehlst. Ich bin mit den deutschen Arztserien, ich habe früher immer eine geguckt, ach, meine Mutter, wenn die das hört, die könnte mir sagen, wie die hieß. Die fand ich ganz, ganz toll. Die lief, das war immer so eine 18.50 Uhr Vorabendserie quasi. Die lief auch nur so eine halbe Stunde. Und meine Omi hat auch immer irgendwas geguckt. Was ist die jungen Ärzte nochmal? Das hat eigentlich, das ist ein Untertitel,
glaube ich. Ja, das gucke ich jetzt weniger.
Die jungen Ärzte.
Ja, ja. Das kenne ich jetzt weniger. Ich bin eher so ein Frühling und wie heißt dieses andere, Lena Lorenz mit dieser Hebamme.
Ah, also es ist nichts, also keine Krankenhausserie.
Nee, nicht Krankenhaus. Schon. Wobei ich Grey's Anatomy-Fan natürlich über Jahrzehnte war, also außer Frage, das ist schon
Habe ich noch nie geguckt, bin ich ehrlich.
Grey's Anatomy. Also das ist auch, glaube ich, da geht es auch wenig um Medizin. Ich habe
Scrubs geguckt.
Scrubs haben wir alle geguckt. Scrubs ist mega.
Das, genau, aber das ist da, glaube ich, wirklich so ein Generation-Ding vielleicht auch. Weil das ist schon sehr klamauk.
Erschreckenderweise, ich habe alle DVD-Boxen. Und das Erschreckende ist, ich glaube, die ersten zwei Staffeln sind noch im 4:3 Format. Genau.
Oh Mann.
In aller Freundschaft, die jungen Ärzte.
Ja, ja, das gucke ich jetzt nicht so.
Das ist, glaube ich, aber auch so eine Nachmittagsgeschichte, oder?
Ja.
Ich glaube, in aller Freundschaft kommt irgendwann...
Ich mag auch so eine gewisse Dramatik und eine gewisse Länge. Also so ein bisschen der Heli kommt und, so, und es muss irgendwie so eine Story sein und...
Ja gut, der Bergdoktor ist natürlich auch eine tolle Kulisse.
Ja, so. Ich glaube, das ist auch schon nochmal...
Ich habe eine Freundin, die ist ganz obsessed damit. Die sind auch immer irgendwie im Urlaub im Sommer zum Wandern und dann sind die zufällig immer in irgendwelchen Locations, wo gerade gedreht wird. Und das ist natürlich mal ganz toll für die.
Meine Eltern waren jetzt eine Woche an der Ostsee und immer wenn meine Eltern Richtung Norden, Ost oder Nordsee fahren, müssen sie beim Landarzt bei dem Haus vorbei. Und dann kriegt man immer erstmal ein Bild geschickt und seid ihr wieder da? Und dann kriegt man ein Bild von innen geschickt, weil da ist mittlerweile ein Kaffee drin.
Oh, das, die haben gecheckt, wie es funktioniert
mit jedes Tourismus. Jeder Urlaub an der Ostsee stehe ich Routine, mit meiner Schwester an diesem Zaun und
Wochenmarkt.
Das ist wie im Fernsehen.
Ja. Das ist der Wochenmarkt für deine Eltern. Ich sag's dir. Eine persönliche Frage muss ich stellen zu deinem bereuten Einkauf.
Zu meinem was?
Zu deinem bereuten Einkauf. Oh ja. Mhm. Hast du ihn dabei?
Ja.
Oh. Oh.
Das.
Also da muss man dazu sagen, es ist ein Katzenstab mit Fell am Ende. Mhm. Es sieht nicht soll mehr das, so frisch aus. Okay. Meine Frage dazu wäre nämlich gewesen, wie sieht der aus und wo kommt der her und wo kann ich den kaufen? Weil offensichtlich findet dein Kater den toll und meine Katzen sind unfassbar faul. Und ich suche ständig irgendwas, was die animiert.
Ja. Also den habe ich im Freischnapf geholt. Ich habe allerdings alle aufgekauft. Das war ja genau das, was ich sagte. Das war jetzt ein bisschen so ein Fehler, weil er schleppt den wirklich, ich würde mal sagen, wirklich so 3 Sets am Abend. Schleppt mein Kater diesen Stab aufs Bett und beschäftigt sich mit ihm auf dem Bett mit sämtlichen Milchtritten, die es so hat.
Krass, aber denkst du, es liegt an der
Form?
Oder liegt es am Geruch? Aber das ist ja Plastik wahrscheinlich, kein echtes Fell.
Ja, und dieser Stab muss auch unter dem Bauch dann entlanglaufen. Also der hat den dann so...
Vielleicht ist es auch katzenabhängig. Mhm. Aber ich würde es mal versuchen. Ja. Da muss ich mal zum Fressen ab. Okay. Mhm. Danke für diese Produktempfehlung.
Sehr gerne.
Sehr schön.
Ja, finde mal heraus, ob es am Spielzeug liegt oder an den Katzen.
Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass es an den Katzen liegt. Ja. Die sind einfach wirklich maximal wenig begeisterungsfähig.
Wie viel hast du?
2. Die mögen sich aber auch nicht so unfassbar gern. Also die spielen nicht miteinander. Er möchte gerne spielen und sie ist oft genervt. Was hast du? Hast du nur einen Kater mittlerweile noch? Ja, ne?
Einen Kater und eine freilebende Katze vor der Tür.
Ah, okay. Und die kennen sich auch? Oder?
Ja, die kennen sich, aber da passiert keine Begegnung. Also okay. Mein Kater ist ein Indoor.
Was ist dein Kater für ein Kater?
Ein norwegischer Waldkater.
Sind die so aktiv?
Ja, also der ist einfach immer Baby und immer jung, obwohl er jetzt schon 11 wird.
Katze ist immer Baby. ist so.
Striezel ist immer Baby.
Striezel ist auf jeden Fall Baby. Die sind Briten, die sind britische Kutzer und die sind einfach gemütlich. Die müssen nicht so viel Action haben.
Ja, mein Norweger ist auch gemütlich, aber bis auf die Abendsession, das mit dem
Stoff. Okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance.
Gehen die nicht auf die Reizangel, weil sie sich einfach denken, weil die einfach zu intelligent sind und denken, oh, guck mal. Warum soll ich da was erlegen?
Ja, ist doch, vor allem der Striezel ist auf jeden Fall zu intelligent. auf jeden Fall. Aber dann, also ich glaube, die gehen in den Garten. Vielleicht liegt es auch daran, die sind jetzt keine krassen Freigänger, aber die gehen in den Garten und haben da mehr Action.
Ausgepowert und dann liegt er wieder auf dem Rücken am Flur.
Ja, die wollen halt, also der Striezel ist schon anders auch als die Lumi, als die Schwester.
Lumi.
Ein
schöner Name.
Ja, die ist ein Biest. die ist süß und goldig, aber als die noch ganz klein war, habe ich sie der Nachbarin mal so über den Zaun gezeigt und dann hat sie sofort, also sie ist weiß, die Katze, und die Nachbarin hat sofort gesagt, das ist der Teufel. Und sie hatte auch nicht Unrecht. Also, nein, die Lumi ist schon, die ist goldig, zu mir ist die lieb, aber die haut ihren Bruder und die wir hatten dann nochmal einen Versuch mit einer dritten Katze und die hat den terrorisiert. Also die wollte den nicht, die, seitdem ist sie auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also ich liebe die auch mindestens auch so sehr wie den Striezel. Aber die ist schon...
Kater kann man irgendwie leichter leben, oder?
Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es stimmt, finde ich.
Naja. Gibt's von Elke Heidenreich gibt es so einen Postkartenspruch. Katzen sind, ich weiß nicht, wie hieß es, Katzen sind zickig und immer auf der Jagd. Und Kater kommen nach Hause, legen dir eine Maus vor die Füße, da Schatz, näh dir ein Krägelchen.
Stimmt, das ist von Heidenreich. Sowas. Hm. Oh, von Heidenreich kann ich auch total Nero Corleone empfehlen. Das ist ein cooles Buch. Genau, zum Thema Hörspiel einsprechen, worüber wir letztens gesprochen haben, da gibt es auch eine Lorenzsche Hörspielversion von Nero Corleone. Genau, auf Anfrage. Auf Anfrage. Genau. Ach ja. Wollen wir über Musik sprechen?
Wir machen mal Musik.
Du hast geknabbert da dran an der Frage.
Oh, Wahnsinn. Es war wirklich, war echt im Prozess. Ich meine, ein Lieblingslied. Eins. Schon hart. Ja. Schon hart. Mhm. Also ich kam mir wirklich als Verräterin vor, muss ich wirklich sagen. Weil ich auch immer so Fan bin. Ich bin so eine Fan-Natur. Also ich ja, und schwelge gerne in Musik und bin da immer sehr, also Musik ist einfach immer schon unendlich wichtig gewesen. Und da, jetzt bin ich ja auch schon, habe ich ein gewisses Alter und gewisse Phasen in meinem Leben, war einfach bestimmte Musik wichtig. Aber ich habe mich für eins entschieden.
Welches ist das?
Das ist Donna Summer, I Feel Love.
Warum?
Unterschiedlich. Also einmal I Feel Love passt natürlich super zu diesem Redner-Ding mit Hochzeiten und auch mit Trauer, weil es geht um Liebe. Dieser Text bietet auch nicht so rasend viel mehr, außer dem.
Reicht ja auch manchmal.
Ich finde es so großartig, dieser Rhythmus, der kriegt mich immer. Also auf dieses Lied kann ich immer tanzen. Und ich glaube, es ist von 77, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gibt es auch noch mal von, ich glaube, Bronski Beat hat ein Cover gemacht. Es ist einfach. Und ich habe letztens drauf getanzt. Und da dachte ich, das nehme ich. Also das war, das kam, ich habe sofort getanzt, das nehme ich. Und dann habe ich mich erinnert, ich hatte mal meine damalige Lieblingsband, immer Herzenslieblingsband, eingeladen, da war ich noch irgendwie jung, hatte ganz viel Energie und habe in Offenbach ein Konzert mit denen gemacht, weil ich dachte, ich hatte zu meinem Sohn gesagt, wenn ich 50 werde oder heirate, könntest du die buchen. Und ich war noch nicht 50 und heiraten war auch nicht in Sicht. Und dann dachte ich, ich buche die jetzt. Wer weiß, ob das alles jemals passiert. War auch gut so. Hab die gebucht, hab ein Konzert mit ihnen organisiert, The Miserable Rich aus Brighton. Und dann haben die das Lied als Cover, als Zugabe gemacht.
Oh, cool.
So der Hammer.
Das ist doch eine mega gute so Geschichte dahinter. Mega. Krass, ey, du hast eine Band aus England geholt? Cool, okay. Ich dachte so, die, weiß ich nicht, wie heißen die von Erbarme, die Hesse kommen oder so. Rodger Monotones, irgendwelche lokalen Helden. Aber aus Brighton, okay. Also,
ist wie Rodgau.
Finde ich gut. Ich finde, man muss die Sachen auch machen dann.
Ja.
Bevor es zu spät ist.
Und es war auch so. Die haben sich dann, also da gab es einen Schicksalsschlag, die haben sich dann aufgelöst, sind wieder zusammen mittlerweile, waren letztens in Frankfurt. Aber ja.
Aber geheiratet hast du dann auch noch?
Geheiratet habe ich und meine Schwester hat tatsächlich versucht, sie zu kriegen für die Hochzeit als Überraschungsakt. Was dann aber aufgrund des Schicksalsschlages, den die hatten, nicht geklappt hat. Aber ich meine, wie geil wäre denn das gewesen?
Wer hat denn bei deiner Hochzeit gesprochen?
Mein Sohn.
Oh. Also hast du das Talent weitergegeben sozusagen? Oder?
Ich kann mir, also er ist jetzt nicht so unbedingt der erste Reihe-Typ, aber das hat er so großartig gemacht. Und Trauerredner sagt er, das könnte er sich auch vorstellen. Das könnte ich mir bei ihm auch super vorstellen.
Schön. Ich finde, das ist immer nochmal, da können wir nochmal zurückkommen, kurz zum Thema, bevor wir gleich zur Musik wiederkommen, so rum. Machst du überhaupt noch Trauungen bei Leuten, die du richtig gut kennst, also Freunden oder so? Und wie sehr unterscheidet sich das von Leuten, die du gar nicht kennst?
Mache ich gar nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern.
Per se oder einfach, weil es sich momentan noch nicht
ergibt? Weil es sich nicht ergibt. Da gibt es ein Pärchen, da warte ich so ein bisschen drauf. Strenger Blick ins Mikro. Würde mich mega freuen. Aber ja, ist
okay. Nicht. Aber prinzipiell Verdus.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich habe das bisher, ich habe das zweimal gemacht, und zwar beide Male für Leute, die ich kannte. Und da ist es mir dann halt auch zu einem gewissen Punkt leicht gefallen, weil das, worüber ich geredet habe, habe ich teilweise miterlebt.
Genau.
So. Und das finde ich dann doch nochmal ein Unterschied irgendwie gewesen. Okay, da sprechen wir dann nochmal, wenn es soweit ist bei dir. Okay. Gut, Musik. Möchtest du als nächstes?
Ich kann gerne als nächstes machen. Ist ein Lied, was mir nicht über Spotify in den Algorithmus gespielt worden ist, sondern über Instagram. Und zwar ist es eine, ist es von Michael Patrick Kelly aus der gerade in der neuen Staffel Sing My Song. Und das ist mir auch einfach nur, weil es mir bei Instagram so ein Clip reingespielt worden ist, wie er MFG von Fanta 4 in einer geilen Rockversion macht. Und dann habe ich erstmal genau geguckt bei Spotify, wo ist es denn? Und in dieser Rockversion ist als Album angelegt. Und da ist noch ein anderes Cover, was er in der Sendung gespielt hat, und zwar Yippie von Bosse. Und das möchte ich auf die Liste setzen.
Noch ein Bosse-Song.
Ein Bosse-Song, aber gesungen von Michael Patrick Kelly.
Cool.
Und auch so ein Lied, wo man auch wieder feststellt, auch dieses MFG-Cover, wo man gedacht hat, das ist eigentlich schon eine geile Stimme, die er hat.
Ich finde, die Kelly Family ist eine unterschätzte Künstlergruppe.
Ja, ja.
Ich mochte die auch schon immer gerne.
Ja.
Das war halt so maximal hippie-mäßig.
Ja, und deswegen, wie er sich da wirklich jetzt so emanzipiert hat aus diesem Hippie und doch ein bisschen was Rockigeres und irre. Und irre ist halt immer, Irland ist immer sympathisch.
Ist es der auch ID gemacht hat? Muss ich nochmal recherchieren.
Ja, ja.
Guter Song, guter Auswahl. Danke, schön, dass du auch.
Und es bestätigt meinen Bosse-Index.
Kommt das, kaputt vor.
Dass das Wort kaputt in jedem Bosse-Song vorkommt.
Haben wir den nicht neulich mal widerlegt, aber bei Yippie
kommt er vor. Ich habe ihn selbst widerlegt, aber in Yippie kommt es vor und ich glaube fest daran, dass es auch zwischen den Zeilen oder auch in dem Entstehungsprozess.
Das schwingt immer mit,
bestimmt. In dem Entstehungsprozess von jedem Lied kaputt. War mindestens einmal das Wort kaputt drin.
Ist auch ein gutes Wort.
Ja.
Okay. ich habe einen Song dabei von Etta James. At Last heißt der. Oder At Last. Sagt sie wahrscheinlich. Total schöner Song, finde ich, passt auch total gut zu dem, was du machst. Geht natürlich um Liebe und es geht darum, dass man, egal wie spät es sozusagen ist, so das Glück findet und wenn es soweit ist, dass es einfach krass ist und das, also der Song an sich ist musikalisch auch total toll. Coole Harmonien und auch irgendwie eine tolle Stimme. Und dann habe ich heute bei der Recherche auch noch rausgefunden, dass sie mit mir Geburtstag hat. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann muss es wohl sein. Genau. Schön, packen wir alles auf die Playlist.
Ja.
Wir haben getrunken, wir haben gelacht,
wir haben Geschenke.
Jetzt gibt es Geburtstag. Es sind keine Geburtstagsgeschenke, aber Geschenke. Was haben wir noch?
Ich wollte nicht so gierig klingen, deswegen habe ich jetzt gedacht.
Mehr. Ich dachte kurz. Ich dachte kurz, als du den Katzenstab rausgeholt hast, das wäre
das
Schrottgeschenk.
Okay, das Geschenk?
Doch. Das musst du leider doch selber zum Fressen haben.
Gut. Ich starte mal.
Hätte ich das gewusst, ich habe heute was bestellt dort.
Hier müssen wir noch ein bisschen. Also, das ist aus unserem kleinen Gärtchen. Ein bisschen Unkraut, ein bisschen gerade die erste Rose, die hier so blüht.
Oh, wie nett.
Ja.
Ich sehe Lavendel.
Ja, Ringelblume. Was das ist, weiß
das ist ich Ringelblume. Das ist eine Ringelblume. Das orangefarbene echt.
Das ist die Rose.
Oh, das trifft sich so gut. Also erstmal, ich muss mich jetzt einschneiden bei Ronja. Unkraut gibt es nicht, muss ich dazu betonen.
Eben.
Es riecht kein gut. Unkraut.
Sehe ich nämlich genauso.
Es ist nur Beikraut. Ein Beikraut.
Ich liebe es.
Und letzte Folge war es eigentlich so schön, weil das dann genau mit Bel Air zusammengefallen ist. Jetzt, diese Folge, wenn sie rauskommt, könnt ihr alle, die es jetzt gerade hört, nochmal in euch gehen, um festzustellen, habt ihr in der Innenstadt Markierungen entdeckt bei Kräutern mit Stickern nebendran. Denn die Krautschau war wieder unterwegs und da wäre dann genau nicht diese Fragen geklärt worden. Was ist das?
Ja, was und das ist, weiß ich nicht tatsächlich.
Aber die gibt es doch so Terra,
nee, wie heißt ich, das? Ich habe sie, glaube ich, noch
auf diese Pflanzen-App.
Ich glaube, ich habe sie sogar noch.
Kannst du ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes
Sträußchen.
Also, und Rosmarin ist auch drin.
Rosmarin ist auch drin, ja genau.
Rosmarin ist auch drin.
Ich bin vorhin durch den Garten, da müssen wir ein bisschen mehr Wasser und so. Und dann habe ich euch noch was mitgebracht, weil da zu diesem Glas gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Und weil ich nicht so genau wusste, wie das hier so funktioniert, gibt es halt. Ich packe mal eins aus und sage was dazu. Wieder so ein Glas mit so Spitze. Also ich habe hier, die Vase ist mit Spitze beklebt. Es ist so ein altes Spargelglas, glaube ich, könnte es sein. Und dann habe ich hier so ein kleines altes Honigglas und da ist Sand frisch geerntet aus dem Waldschwimmbad drin.
Schön.
Und dann kommen wir zu dem, was ich sonst vielleicht zu meinem Hack gemacht hätte. Ich habe das meinem Sohn erzählt, der sagte, Mutter, das ist total spießig. Weil nämlich eigentlich, ich habe immer, also man braucht einfach Licht. Stromausfall Spanien hatten wir gerade, man muss immer eine Kerze parat haben in der Nähe.
Auf jeden Fall.
Streichhölzer auch mega wichtig. Und dann finde ich es wichtig, man hat ein schönes Schächtelchen. Und man hat ein leeres Schächtelchen, um dann die Angezündeten da reinzumachen. So.
Ja, bei mir fliegen die Angezündeten nämlich immer rum und werden von den Katzen.
Ja, und man muss doch nicht wegen dem Ding dann nochmal zum Mülleimer. Also ich finde es einfach sehr schick, man hat die beide beieinander.
Die sind ja fantastisch. Das ist ja ganz toll. Ist das authentisch alt?
Ja.
Also wir haben hier zwei Streichholzpackungen und die volle sind total schöne, offensichtlich neue Streichhölzer mit einem Elefanten vorne drauf.
Er hat keinen Elefanten. Was hast du?
Ich habe zwei Leute an einem Lagerfeuer.
Deins sieht auf, also meins auch, aber deins sieht auch genauso, sieht auch mehr als auf alt gemacht aus als meins. Und dann haben wir noch ein authentisch altes Zündholzschächtelchen.
Steht nicht Welthölzer oder
Welthölzer.
Die Welthölzer.
Ja. Sicherheitszündholzer. Deutsche Zündwarenmonopolgesellschaft.
Fantastisch. Das ist das Tolle eigentlich daran, so an dem Historiker-Dasein. Egal auf welchem Flohmarkt oder egal in welchem Vorlasskiste, Nachlasskiste oder sowas, du findest immer die Dinger.
Die, ne?
Die findest du immer.
Echt, das sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben.
Doch. Also diese Gestaltung, diese Schachtelform, die findest du überall.
Wie schön sind die?
Jedes Heimatmuseum hat so eine in der Sammlung.
Die sind richtig toll. Muss ich gleich an Pünktchen und Anton denken. Die verkauft doch auch Streichhölzer.
Stimmt, ja.
Also das ist mein Tipp überhaupt. Zwei Streichholzschachteln und die angezündeten so da.
Praktisch.
Ist das nicht toll?
Das nehme ich mit rein.
Und diese Gläser, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, also wir haben hier so Honiggläser mit so Spitze, die haben meine Freundinnen und ich gemacht vor unserer Hochzeit. Wir hatten nämlich ungefähr 180 dieser Gläser im Waldschwimmbad stehen, überall auf dem Boden, überall. Wir haben diese Gläser auch noch, ich kann sie nicht wegschmeißen und nutze solche Gelegenheiten dieser Art,
um dann
drei in die Welt zu setzen.
Total hübsch. Das freut, also da erfreue ich mich wirklich jetzt dran, auch mit dem Waldschwimmbadsand.
Richtig. Von gestern. Waldschwimmbadsand ist von gestern.
Ja. Das.
Eine schöne Dankekarte.
Die hast du nicht. Wie du schön. Hast mich nicht eingeladen. Aber du kriegst noch eine gleich.
Ich krieg noch
Wir
eine.
Wir sind ja eh im Doppelpack eine. Und genau.
Du kriegst noch Wie eine. Schön. Danke, dass ich da sein durfte. Schreibe ich gleich noch.
Ist das hübsch? Also ist das schön? Das, also das ist wirklich das.
Also,
ich will nicht sagen, es verändert mein Leben, aber es ist schon.
Also mich näher
nah dran. Also es wandert auf meine. Ich habe meine wunderbare Kommode in der neuen Küche, wo noch Evas Buch liegt, weil es sich einfach wunderbar einpasst. Da wandert jetzt noch dieses Gläschen hin. Und dann warte ich auf den nächsten Stromausfall.
Genau.
Und dann so machen wir das. Vorbereitet.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, um etwas Schönem und ein bisschen Seltsamem zu enden. Dein schönstes, seltsamstes Kompliment. Kannst du das nochmal zum Abschluss erläutern? Weil ich finde, es klingt mega poetisch.
Ja, das ist bestimmt auch jetzt schon 20 Jahre her von meiner Freundin Achita. Wir waren damals in so einem... Wir waren zusammen in so einem Training, so ein Energietraining, innere Arbeit. So. Und da ging es auch ganz viel drum, was so die eigenen Qualitäten sind. Und gab es einen, so, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Übung ging, aber irgendwie, man sollte sich auf die Stirn kleben, so ein Post-it, was man halt jetzt so nicht ist. Und da war bei mir Träumerin. Ich bin eine unglaublich bodenständige.
Ist das so?
Ja, also super organisiert, Leuten ihr Büro organisiert und so. Und das hat sich sehr verändert. Also ich bin immer noch bodenständig, aber das Kreative und das Leichte ist dazugekommen. Und sie hat damals zu mir gesagt, weil ich einfach immer tief, bei mir war es immer alles, es musste, war auch ein Stück weit ernst und auch so, ging mir immer um die Wahrhaftigkeit und so Smalltalk war nicht so meins. Und sie hat dann zu mir gesagt, Pari, du bist Du bringst eine Leichtigkeit mit, 3 Meter unter der Erde. Und das passt so jetzt auch in meinem Beruf gerade so ganz gut, weil das sind ja tiefe Themen. Und ich bin in diesen Bereichen relativ leichtfüßig unterwegs, würde ich mal sagen, ohne oberflächlich zu sein, sondern gehe so auf die Ebene und bin dann trotzdem, mich erschüttert es nicht so sehr.
Das ist toll. Und
das ist ganz schön.
Das ist eine fantastische Zusammenfassung nochmal von dieser Folge und von dem, was du machst. Also das war mir nochmal wichtig zu erklären, zu checken. Mhm. Hä? Was ist das? Du bist leicht, 3 Meter in der Tiefe. Das klang, das könnte auch ein Bosse-Lyric sein, also oder so.
Da fehlt es kaputt.
Noch kaputt.
Da fehlt es kaputt.
Okay, vielen Dank für diese Erläuterung. Vielen Dank überhaupt, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diesen Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit. Ich glaube, ich habe alle Publikumsfragen. Eine habe ich noch. Oh mein Gott, ich habe sie vergessen. Wie oft benutzt du ChatGPT? Oder ist es
quasi also für meine Reden eigentlich? Für meine Reden ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mhm. Obwohl es bei uns in der Agentur eine Fortbildung gibt dazu. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Gar nicht.
Das finde ich so sympathisch, weil jetzt kann ich das ja auch mal sagen, ich würde jetzt nicht mich selbst als digitalen Dinosaurier bezeichnen. Ich habe neulich zum ersten Mal ChatGPT genutzt und das ist so unsympathisch. Ich finde es, mir macht das gar keinen Spaß. Und ich habe da auch voll großen Respekt vor und ich finde es irgendwie, ich habe Angst, dass es meine Kreativität tötet und ich faul werde.
Ja, das ist.
Und deswegen ich fand die Frage spannend, aber ich fand es auch nochmal auf einer Ebene vom Verständnis irgendwie wichtig zu fragen, wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Also gar nicht.
Quasi. Nee, gar nicht. Also es gibt natürlich manchmal, wenn ich eine Rede halte, speziell beim Hochzeitspaar, wenn es dann um irgendwie irgendwas gibt, was die machen, wozu ich keine Ahnung habe, dann google ich das so und finde dann raus die Zusammenhänge. Aber da hole ich mir wirklich die Fakten und dann lasse ich es auch wieder los, weil ich einfach auch wirklich meine Intuition, meine Kreativität da.
Ich glaube, das ist auch, also das kann ChatGPT, kann ja keine Emotion und keine tiefe Verbindung.
Das höchste der Gefühle wäre tatsächlich irgendwie, dass er deinen Stil kopiert.
Aber das finde ich gruselig.
Aber
die Vorstellung,
finde ich auch ganz,
ich würde
ganz
krass. Gar nicht wollen.
Ja. Ja, das verstehe ich.
Weil vielleicht ist übermorgen mein Stil auch ein anderer.
Ja.
Also ich möchte mich wirklich bewegen und.
Das ist auch die Antwort, auf die ich ein bisschen gehofft habe. So, jetzt bin ich wirklich am Ende.
Ich fange einfach schon mal an, weil ein bisschen können wir noch über das Outro sprechen.
Über das Outro? Achso, über das Outro.
Über drüber. Das Outro drüber sprechen.
Outro ist toll. Ich danke euch sehr.
Ja, also das wie gesagt, schön. Ganz cool und super lehrreich. und total inspirierend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir mit den ganzen Reden und wir sehen uns ja auf dem Wochenmarkt.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns alle auffällig.
Wir sehen uns bei den Zitronen und dem Stangensalat.
Ja. Ach ja. Kann ich das auch im Thermomix verarbeiten? Bestimmt. Und dann durch ein Sieb, oder?
Bestimmt.
Gibt es bestimmt ein Rezept. Google ich mal. Frage ich mal ChatGPT.
Ja.
Gib mir ein Rezept für.
Wie kriege ich das?
Smooth.
Oh Mann. Ja, mir bleibt nur noch ganz smooth zu sagen. Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main.
Macht's gut.
Ciao, ciao.